Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outspoken, dem Podcast für Architektinnen und Architekten. Hier rede ich meistens über die Themen, die mir in meinen Coachings und Strategieberatungen begegnen, und ab und zu treffe ich hier auch mal eine Architektin oder einen Architekten zum Gespräch. Die Interviews findest du ab sofort immer unter der Headline Face to Face. Hier reden Architekten und Architektinnen darüber, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, was sie genau tun und vor allem, warum sie es tun. Manche erzählen auch, warum sie diesen Beruf irgendwann verlassen haben. Andere wiederum sprechen darüber, warum ein Beruf alleine nicht ausreicht, um das in die Welt zu bringen, was sie bewegt. Wenn du jetzt auch mal Lust hast, mit mir über deinen Weg zu reden, dann melde dich bei mir. Meine Kontaktdaten findest du in den Verlinkungen in den Shownotes. Heute spreche ich mit Bernhard Kurz und Johannes Krone, und die beiden haben für ihr Architekturbüro einen ungewöhnlichen Namen gewählt, ungewöhnlich insofern, als dass er viele Adjektive enthält, und ich nenne jetzt nur mal einige. Also das Büro heißt Institut für umfassende, umwerfende, unterhaltsame, unnachahmliche, unerwartete, unbeschwerte, umweltverträgliche, ungewöhnliche, unglaubliche Baukunst. Und das sind bei weitem nicht alle Attribute. Und ich kann sagen, nachdem ich über anderthalb Stunden mit den beiden gesprochen habe, sie treffen alle zu. Hier reden sehr überzeugend zwei darüber, mit wie viel Herzblut, will ich mal sagen, sie ihr Unternehmen führen und was sie mit den Mitteln der Architektur in die Welt bringen wollen. Wir erfahren unter anderem, welche positiven Auswirkungen völlige Transparenz auf die Unternehmenskultur haben, wie wichtig es ist, auch mal nichts zu tun und das Gemeinwohl in den eigenen Reihen beginnt. Mir hat die Unterhaltung mit Bernhard und Johannes riesig große Freude bereitet. Und während wir sprachen, habe ich immer wieder gedacht, wenn mehr Menschen wie Bernhard und Johannes dazu beitragen, unsere Zukunft zu gestalten, dann kann doch noch alles gut werden. Hallo und herzlich willkommen, lieber Bernhard und lieber Johannes, zu unserem heutigen Gespräch. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und bevor wir hier überhaupt mal richtig einsteigen, muss ich unbedingt noch was loswerden, weil als ich im Internet auf der Suche war nach interessanten Architekten und Architektinnen, mit denen ich gerne ein Interview machen würde, da bin ich, als ich auf eure Website gestoßen bin, habt ihr mich innerhalb der ersten Sekunden gehabt. Und warum? Weil da, wo IFUB steht, da kommt dann Institut für, und ich nenne jetzt mal ein paar Begriffe, umfassende, unkomplizierte, unkonventionelle, unerschütterliche, unnachahmliche, ultrageschmeidige, unverbrauchte, unwiderstehliche, unkomplizierte, umweltbewusste, und das sind noch lange nicht alle, Baukunst. So, und da habe ich gedacht, ey, wer sowas macht, der muss Humor haben, der ist extrem kreativ, und also ich habe einfach gedacht, ey, so Leute, die will ich kennenlernen. Also das war für mich, ohne noch irgendwas anderes bis dahin über euch erfahren zu haben, so attraktiv, dass ich dachte, das gucke ich mir genauer an. Und dann wurde es ja noch interessanter. Und jetzt würde ich gerne einsteigen.
Ja, danke für die warmen Worte erstmal. Freut uns natürlich. Unsere Webseite ist tatsächlich schon ganz schön alt dafür, dass sie immer noch sehr gut funktioniert. Wir sind da auch sehr happy drüber, haben die mit einem guten Freund von uns gemacht. Und ja, die Namensdebatte ist natürlich eine große, die auch viele andere ArchitektInnen führen. Und die hat natürlich auch uns bei der Gründung sehr viel beschäftigt.
Und dabei wart ihr sehr kreativ, finde ich. Also ich weiß nicht, ich nehme an, ihr habt dazu schon mehr Feedback gekriegt, oder?
Ja, das ist schon so. Werden wir schon des Öfteren darauf angesprochen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wir sagen eigentlich hauptsächlich IFUB zu uns mittlerweile. Und dann fragen natürlich öfters Leute, was heißt denn das eigentlich? Und dann muss man sich ja eins von den U-Wörtern aussuchen. Und ich sage dann meistens unkonventionell oder unglaublich oder umweltbewusst. Das sind so, glaube ich, die. Also unglaublich bringt natürlich immer einen Lacher. Ja? Umweltbewusst ist eher klassischer. Genau, unkonventionell ist, glaube ich, das, was es vielleicht am besten trifft.
Und Johannes, was ist deine Antwort auf die Frage, wofür das steht?
Ja, also ich erkläre schon auch manchmal, dass das für mehrere Sachen stehen kann. Dieses U, ja, die Geschichte, wir können auch nochmal die Geschichte dahinter erzählen, die ist noch älter als wir selber, als Büro. Wir haben angefangen zu arbeiten vor schon recht langer Zeit jetzt, also oder kommt uns so vor. Vor 16 Jahren haben wir Diplom gemacht, angefangen zu arbeiten in verschiedenen Büros und haben nach ein paar Jahren einfach gemerkt, so, es geht ja eigentlich echt nur ums Geld. Oft, ne? Termine, Kosten, so, das sind die wichtigen Themen. Und dann haben wir, ich glaube, es war in irgendeinem Urlaub, kamen wir auf irgendwie drauf, es wäre doch schön, es gäbe ein Institut für unwirtschaftliches Bauen, das diesem Kapitalgetriebenen so entgegenwirkt und haben dann da auch quasi Merchandise-Artikel entwickelt für dieses nicht existierende Institut. Gab es T-Shirts und Taschen, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß, also quasi maximal unwirtschaftlich. So, das war so ein Gag. Der ist so ein paar Jahre passiert, bevor wir dann gesagt haben, so, jetzt gründen wir unser eigenes Architekturbüro.
Ich
Und
entschuldige, wenn ich dich an der Stelle unterbreche. Was mich interessiert, bevor wir in die IFUB-Geschichte richtig einsteigen, ist Frage an euch beide, Johannes und Bernhard. Wieso seid ihr denn überhaupt Architekten geworden?
gute Frage. Also ich muss mal sagen, also das zu studieren war ein bisschen, ja, nicht besonders gut informiert, würde ich sagen. Ich fand es ein bisschen interessanter Zwischenweg zwischen was Wissenschaftlichem und was Künstlerischem. Zwei Felder, die mich irgendwie immer interessiert haben. Ich habe tatsächlich auch mal überlegt, Physik zu studieren. Und habe mich dann aber dafür entschieden, aber auch jetzt nicht wahnsinnig reflektiert, muss ich jetzt rückblickend sagen. So, und habe das erstmal gemacht, habe angefangen zu studieren, fand es auch teilweise echt richtig bescheuert. Manche Übungen, die wir gemacht haben in der Uni, konnte ich einfach nicht nachvollziehen, was die für einen Sinn machen. Und war schon auch am Überlegen, sage ich mal so im ersten Semester, das nicht weiterzumachen. Und irgendwie kam ich dann da aber so rein und fand es dann irgendwie immer spannender und immer interessanter. Und ich muss auch sagen, ich komme nicht aus irgendwie einem Architektur-Hintergrund. Also wir haben auch viele MitarbeiterInnen, die irgendwie in dritter Generation irgendwie Eltern, Großeltern haben, die auch schon Architektur gemacht haben. Ich habe einen naturwissenschaftlichen Familienhintergrund, würde ich mal sagen. Und ich wusste tatsächlich auch einfach gar nichts. Kann man auch so sagen. Ich kannte zum Beispiel Mies van der Rohe nicht, als ich angefangen habe, Architektur zu studieren. Schon erstaunlich, aber war so. Und dann wurde es halt eigentlich immer interessanter und spannender und dann, genau, hat sich das so über die Zeit entwickelt, genau.
Wenn du sagst, es wird immer interessanter und spannender, ich meine, da gibt es ja nun viele Bereiche, ne, in der Architektur und im Studium auch. Wo hast du gemerkt, boah, das finde ich besonders spannend?
Fand schon am spannendsten oder was ja auch total im Fokus ist, sage ich mal, in der Uni, ist so das Lösen von Entwurfsaufgaben. Also, dass man eigentlich so ein komplexes Puzzle im Dreidimensionalen mit noch einer Idee, was jetzt, sage ich mal, auf einer gestalterischen Ebene noch da drüber stehen könnte, für Menschen, die es dann benutzen sollen, irgendwie zusammen zu kreieren. Ne? Und da kriegt man natürlich mit der Zeit immer besser hin, wie kann man sich das auch selber strukturieren, weil es natürlich so ein Prozess ist, der so viele Einflussfaktoren hat, die sich natürlich jetzt in der tatsächlichen Arbeit nochmal so ein bisschen verändern gegenüber der Uni, weil jetzt in der Uni zum Beispiel Kosten und Termine und Machbarkeit ja so nicht so im Fokus stehen. Sondern man erstmal aber auch das Räumliche erstmal lösen muss und ich glaube, dass dann eine Konzentration darauf vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt einen Anfänger, Anfängerin einfach mit all diesen Themen konfrontiert, dann weißt du ja irgendwie gar nicht mehr, wo fängst du denn jetzt an?
Du, ich glaube, wird ein sehr hoher Prozentsatz überhaupt keinen Bock haben, Architektur zu studieren, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also ich hätte dann keine Lust mehr gehabt. Also es war der Entwurf, kann man das so sagen, wo du sagst, also all die Komponenten, die da mit reinspielen, da hat es dich gepackt.
Ja, aber muss ich auch sagen, das ist auch eigentlich das, was in der Uni vorkommt.
Okay. Danke. Und du, Bernhard?
Gar nicht so viel, also bei die Vorgeschichte ist gar nicht so viel anders wie das, was Johannes sagt. Also ich habe auch nicht keinen Architektur-Background. Ich hätte Chemieingenieurwesen studiert, wenn ich nicht Architektur studiert hätte. Warum ich dann ja die Verbindung aus Kunst und Technik fand ich immer spannend. Genauso. Ja, Studium, was mich jetzt, also ich habe tatsächlich nach dem Vordiplom überlegt abzubrechen, bin ein Jahr reisen gegangen und war kurz davor und habe dann auch nur weiter studiert, weil ich nichts anderes wusste, nichts Besseres wusste oder mir nichts Besseres eingefallen ist und
Warte mal, warte, ganz kurze Zwischenfrage, weil das ist ja interessant. Eigentlich hast du keinen Bock mehr gehabt, dann hast du dir eine Auszeit genommen und da passiert ja was in einem, wenn man, ne? Wenn du auf Reisen warst, andere Länder vielleicht gesehen hast und du bist dann trotzdem zurückgekommen. Was ist passiert? Also gucken wir es uns mal an. Was ist passiert in der Phase, bevor du die Auszeit genommen hast? Was hat dich irgendwie genervt? Wo hast du gesagt, das ist es nicht mehr und warum bist du zurückgekommen?
Also ich bin nicht so wie der Johannes, dass ich jetzt die größte Freude daran habe, komplexe Entwurfsaufgaben zu lösen. Da ist der Johannes besser. Der Johannes ist super am weißen Blatt, vor dem weißen Blatt Papier, ich nicht so. Ich bin tatsächlich der von uns zweien, der in den hinteren Leistungsphasen besser ist, der ein bisschen so der Strukturierte, der Organisierte ist. Und ja, mich hat irgendwie das, keine Ahnung, also ich kannte auch nach dem Vordiplom Mies van der Rohe noch nicht. Also mich hat das irgendwie gelangweilt, ich weiß es nicht. Ich habe auch mich wenig, ich vielleicht, man muss vielleicht auch sagen, da liegt es auch ein bisschen am Schulsystem. Ich bin halt aus der Schule gekommen, wie man halt aus der Schule kommt, heute auch noch leider, das hat sich nicht viel geändert. Hab halt eine, du gehst in die Uni, kriegst eine Aufgabe, die machst du und dann gehst du heim und denkst nicht groß drüber nach. Und bei mir hat das irgendwie, keine Ahnung, es hat mich nicht gepackt und dann bin ich halt reisen gegangen und bin tatsächlich nur deswegen wieder zurückgegangen, weil ich nichts Besseres wusste. Und weil es irgendwie hat es mir ja doch Spaß gemacht. Und ich habe tatsächlich, bei mir hat erst ein Umdenken stattgefunden im Jahr danach. Ich habe mir dann, als ich zurückkam, habe ich mir sofort ein Erasmus-Jahr gemanagt. War zwar dann nochmal ein Jahr in München an der Uni und bin dann aber nach Oslo gegangen. Und da hatte ich erstmal so wahnsinnig tolle Mitstudierende, die wahnsinnig viel wussten. Und die haben dann plötzlich angefangen, mir Dinge zu erzählen und dann habe ich mal selber angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da hat vielleicht auch ein gewisses Alter war dafür notwendig. Ja, vielleicht war ich einfach zu jung. Ich habe halt irgendwie, keine Ahnung, mit 17 Abi gemacht und war halt dann mit 18 habe ich angefangen zu studieren. Das ist halt einfach irgendwie, da war ich halt einfach vielleicht auch noch nicht reif genug. Und dann, na, wenn man merkt, dass es ist ja eigentlich mit jedem Thema so, je mehr man weiß, desto weniger weiß man. Oder desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Aber desto interessierter wird man auch, diese Dinge, die man noch nicht weiß, rauszufinden. Und das hat mich dann irgendwie gepackt und dann habe ich viel mehr Spaß dran gehabt. Und dann bin ich auch zurückgegangen nach München und habe es fertig studiert mit einem ganz anderen Blickwinkel. Genau. Und da haben wir dann ja auch dann kurz danach haben Johannes und ich uns dann auch, also wir kannten uns schon, Johannes hat ja ein Jahr nach mir angefangen und wir waren dann aber plötzlich am gleichen, da ich ja ein Jahr Pause gemacht habe. Und dann haben wir uns eigentlich relativ spontan dann dazu entschlossen, dass wir gemeinsam Diplom machen. Und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert, sage ich mal. Also zumindest die Zusammenarbeit war super gut. Und da haben wir schon, das ist eigentlich schon ein bisschen auch der Grundstein dessen, was unser Büro heute ist, weil wir gemerkt haben, dass wir uns von dem, was wir können, sehr gut ergänzen. Ja, Johannes liebt dieses weiße Blatt Papier und dieses knifflige, knobelige, wie sagt man, Knobeln am Grundriss und ich bin eher der so den Gesamtüberblick behält, der die Struktur beibehält, der gern Texte schreibt, der gern die Konzepte dazu schreibt, der gern, ich habe früher auch gerne immer die Photoshops und so gemacht, keine Ahnung. Also wir haben uns sehr gut ergänzt und das hat sich jetzt eigentlich beim Büro bewährt. Ja, und eigentlich nur ist es eher noch, ja, hat sich ein bisschen verschoben natürlich auch. Klar, mit Mitarbeitenden dann verändern sich ganz viele Sachen. Aber das ist auch ein langsamer Prozess und hat bisher sehr, sehr gut funktioniert, ja.
Und wie war das denn? Also ihr habt euch kennengelernt im Studium, ihr habt gemeinsam Diplom gemacht und habt ihr direkt danach das eigene Büro gegründet oder seid ihr da erstmal beide noch andere Wege gegangen? Wie sah das aus? Was habt ihr gemacht, bevor ihr euch...
Party.
Ja, sehr gut.
Ja, genau. Wir haben erstmal 3 Monate gefeiert und dann hatten wir den Plan, weil wir vorher auch Urlaub auch schon öfter zusammen gemacht haben, hatten wir den Plan, so, jetzt sind wir fertig, jetzt schauen wir mal in Europa, wo kann man denn schön arbeiten, haben uns tatsächlich in den für uns interessanten Städten, also wo war es alles, ist Schweden, England, Holland, Schweiz, glaube ich, waren so die Länder.
Kopenhagen war noch, Dänemark war noch dabei, ja.
Genau, Kopenhagen und auch Deutschland, sage ich mal Berlin, Hamburg, so interessante Architekturbüros rausgesucht, die wir auch teilweise angeschrieben haben oder auch dachten, die gehen wir zu besuchen. Und dann haben wir halt in Berlin angefangen, weil da auch Freunde von uns gewohnt haben, wo wir gut übernachten konnten. So, und dann waren wir in Berlin und hatten auf einmal beide einen Job nach wenigen Wochen so ungefähr. In Berlin, ich musste dann auch relativ bald anfangen, habe dann noch die Schwedenrunde haben wir dann noch gemeinsam gemacht, weil die Fähre schon bezahlt war. Und dann bin ich zurück nach Berlin. Bernhard, du bist, glaube ich, noch nach England? Nee.
Ich bin auch noch nach London und habe dann aber von London aus den anderen Job in Berlin klargemacht. Man muss vielleicht dazu wissen, dass wir während der Diplomarbeit sehr viel in Berlin waren, da Freunde hatten und auch unsere Diplomarbeit über den Flughafen Berlin-Tempelhof gemacht haben. Und dadurch waren wir natürlich in Berlin ganz anders vernetzt. Johannes hatte auch sein Praktikum in Berlin gemacht, und hat dann über die Kontakte von diesem Praktikumsplatz einfach einen Arbeitsplatz bekommen und über die Kontakte kam dann ich zum anderen Anfrage und dann war es relativ schnell klar, dass ich da genommen werde. Man muss dazu wissen, das war eine ganz andere Zeit als heute. Heute wird man ja händeringend gesucht als Architektin. Damals war es so, dass ja, die Bezahlung war sehr schlecht und die Arbeitsplätze rar. Das war 2007 haben wir angefangen. Also ich habe Januar 2007 angefangen. Genau. Und dann waren wir halt ein paar Jahre in Berlin am Arbeiten, haben beide in unterschiedlichen Architekturbüros gearbeitet, aber haben in einer WG gewohnt. Also wir haben eine gemeinsame WG gehabt. So, es war ein bisschen lustig, weil sich parallel zu diesem, dass die Jobs gleichzeitig in Berlin kamen, kam dann auch gleichzeitig die Wohnung in Berlin. Und da haben wir dann halt 3,5 Jahre, glaube ich, zusammen gewohnt. Und dann hat es mich nochmal ins Ausland gezogen. Und dann kam ich zurück und wollte nicht mehr in Berlin bleiben. Johannes wollte aber in Berlin bleiben und dann habe ich einen neuen Job gesucht und dann haben wir gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann?
Und gab es denn vorher in eurem Zusammenleben, ihr habt gesprochen, ihr habt euch ja dann auch oft gesehen, nehme ich mal an, immer schon mal so Gespräche darüber, wir könnten doch was zusammen machen oder...
Ja, es war schon immer ein Thema. Ich meine, Johannes hat ja vorhin das mit dem Institut für unwirtschaftliches Bauen erzählt. Also wir haben in der WG zusammen gewohnt, ja. Wir haben uns natürlich sehr, sehr viel ausgetauscht. Wir haben auch parallel immer so intern so ein bisschen halt Zeug gemacht, Möbel gebaut und die WG war ein sehr kreativer Ort. Wir waren da noch waren nicht nur wir zwei, sondern mit ganz vielen anderen Leuten noch zusammen. Und es stand schon immer im Raum. Und es war halt einfach so, wir wollten aber auch ein bisschen Büroluft schnuppern, wollten ein bisschen lernen, wollten einfach wissen, wie der Hase läuft, bevor wir uns selbstständig machen. Und haben eigentlich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Und der richtige Zeitpunkt war dann eben der, dass ich nach München zurückgegangen bin und Johannes bleiben wollte. Und wir gedacht haben, ja, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Also dann haben wir gesagt, das probieren wir. Und dann kam auch gleichzeitig tatsächlich eine Anfrage von Freunden von uns, die 2 Wohnungen zusammenlegen wollten. Und dadurch ging es eigentlich los.
Sag mal, du sagst, ihr wolltet noch was lernen und wolltet natürlich mal in andere Büros reinschnuppern. Was würdet ihr denn beide sagen, was ihr für eure spätere Selbstständigkeit und überhaupt für euren Beruf Wichtiges gelernt habt in den Büros? Was habt ihr mitgenommen, wo ihr sagt, das war wertvoll?
Also ich finde, man kann ja erstmal dadurch lernen, was man gut fand und dadurch lernen, was man nicht gut fand. Und auch, ich habe auch in unterschiedlichen Büros gearbeitet, die ich auch jetzt erstmal, sage ich mal, unterm Strich für gute Büros befinde, so, auch bin noch in Kontakt mit denen. Und Genau, was ich auf jeden Fall sagen würde, also ich habe in einem Architekturbüro gearbeitet, die waren extrem strukturiert, was so Ordner, Strukturen und auch Prozesse, also Abläufe von Projekten, also dass man nicht nur einen Terminplan gemacht hat für den Bau, sondern auch für das, wenn man zum Beispiel einen Wettbewerb gemacht hat, wollten die immer erstmal einen Terminplan, ja, wie läuft denn jetzt dieser Wettbewerb ab? Also da waren die sehr strukturiert, selbst auch was die Arbeit angeht. Das würde ich mal so als Positivstes und so, sage ich mal, das Negativste, was mir, aber das ist auch in beiden Büros ähnlich, dieses, dass so eine Intransparenz über die Gehälter der einzelnen MitarbeiterInnen, so.
Was hat das gemacht mit dir? Also, wenn du sagst, das fandst du mit das Negativste?
Das ist irgendwie. Es ist irgendwie, ja, da steht sowas ein bisschen zwischen den Leuten. Also sowohl zwischen den MitarbeiterInnen und der Chefetage, als auch zwischen den MitarbeiterInnen untereinander. Kann ich auch im Nachhinein sagen, man tauscht sich da natürlich irgendwie auch aus mit denen man irgendwie enger in Kontakt ist, aber mit manchen halt auch nicht. Und dann ist es natürlich, dann auch die Frage, wie geht man dann, oder wenn man jetzt selber besser verhandelt hat als eine Kollegin zum Beispiel, das ist ja irgendwie auch komisch, ne? Und dass das einfach nicht so einfach ganz offen so ist, dass ich, kann ich vielleicht auch dazu kommen, das war auch eine Sache, die wir, sobald es dann Richtung Mitarbeitenden ging, uns überlegt haben, wir wollen das eben nicht so haben und wir wollen irgendwie eine Art von gerechter Gehaltsstruktur uns ausdenken, die auch dann nicht verhandelbar ist. Also es soll keiner Opfer seines schlechten Verhandlungsgeschicks sein, wenn er bei uns anfängt. Aber trotzdem ist natürlich auch haben wir lange auch viel diskutiert, ja, was ist denn jetzt eine gerechte Gehaltsstruktur? Und wir haben uns jetzt eine ausgedacht, die wir auch mit unseren Leuten besprechen, die auch immer Debatte sein kann. Also wenn man jetzt drauf kommt, naja, ist irgendwie nicht mehr gerecht, dann könnte man die auch nochmal ändern. Aber es ist quasi erstmal allen klar, es gibt einen Ordner in unserer Bürostruktur, da kann jeder reingucken, da sieht jeder, was Bernhard verdient, was ich verdiene, was jeder einzelne Kollege, Kollegin verdient auf Grundlage dieser Systematik, die wir uns mal ausgedacht haben.
Ja. Da würde ich auch gerne nachher noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil wir reden ja auch über den Gemeinwohlbericht, den ihr auch, ne, offen darlegt. Und da spielt das sicherlich auch eine Rolle. Ich finde interessant, was du sagst, wenn man offiziell nicht weiß, was die anderen verdienen, inoffiziell von dem einen oder anderen aber doch, dann, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dann entsteht irgendwie so eine Misstrauenskultur auch, ne, in so einem Unternehmen. Und also kann ich gut verstehen, dass du da keinen Bock mehr drauf hattest. Also was ich gehört habe, ist, so Strukturen, Prozesse in den Abläufen fandst du gut, aber so Dinge, wo so eine Art von Intransparenz entsteht im Büro, da hast du gedacht, das mache ich mal anders, kann man so sagen?
Ja, das ist vielleicht auch eher gar nicht so. Also wir haben uns gegründet, auch weil wir Lust drauf hatten, irgendwie das selber zu machen alles. Und eher, dass wenn man dann an den Punkt kommt, okay, so, wir stellen jetzt unseren ersten Praktikanten ein. So, dann denkst du ja, wie mache ich denn das jetzt? So, und dann eigentlich, wenn du selber kommst du ja dann in die Rolle von den Chefs, die du damals hattest. Oder in die Chefrolle und dann war das eher dann das akute Thema, als es dann dran war. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, so, wir gründen jetzt ein Architekturbüro selbst, weil wir sind unzufrieden damit, dass ich das Gehalt der Kollegin nicht weiß. Es ist eher so, dass wenn man da drin ist in dieser Mühle, dass man denkt, na, ist halt so. Ne? Also das kam einem ja total normal vor, dass es so ist. Weil es halt auch eigentlich, ja, a wild guess, aber ist doch wahrscheinlich in 90% der Architekturbüros immer noch so, dass Obwohl wir neulich in einem Interview haben wir davon auch erzählt und da haben wir die Info bekommen, dass das mittlerweile quasi gerichtlich gekippt ist, dass das nicht erlaubt ist, das zu untersagen, dass die Mitarbeitenden sich über ihre Gehälter unterhalten. Aber es ist, glaube ich, oft nicht bewusst, dass es so ist.
Das glaube ich auch, ja.
Na, und da sind wir ja auch dann, wenn man jetzt davon erstmal so von dem abstrakten Thema kommt man natürlich dann auch zu dem Gender Pay Gap, was es halt auch, denke ich mal, überall gibt, was es bei uns halt dadurch auch einfach nicht gibt. Weil wir haben auch eine super neue Kollegin und die hat tatsächlich im Bewerbungsgespräch hat sie gesagt, ah, so viel Geld brauche ich nicht. Na, und da haben wir gesagt, nee, ja, Pech gehabt, kriegst du trotzdem. Genau, und ich glaube, dass tatsächlich durch eine, quasi wenn ein Gehalt Verhandlungssache ist, dass sich, ja, dann kommt es nicht gerecht hinten raus. Auch aus so einer Momentaufnahme von ein, zwei Bewerbungssituationen, was kann man denn da genau einschätzen, wie wertvoll jetzt die Arbeit sein wird? Da kann man halt einfach als Chef dann gucken, möglichst viel rauszuholen. Aber ich glaube, dann so richtig, ja, gerecht, außer man hat sich eine abstraktere Struktur gesetzt, kriegt man es eigentlich nicht hin jetzt.
Vielleicht darf ich da noch ein bisschen was ergänzen, weil wir haben jetzt sehr viel über das Gehalt und so gesprochen und es ist schon, also die Gehälter kamen tatsächlich ja erst nach 5 Jahren oder so, als wir den ersten Werkstudenten eingestellt haben. Was wir uns aber schon relativ zu Beginn als Ziel gesetzt haben, wir waren schon genervt, wie Architekturbüros an sich funktionieren. Also ich vielleicht, dass ich auch kurz sage, weil Johannes hat so ein bisschen andere Erfahrungen gemacht wie ich, ja. Ich habe eigentlich nur in einem Büro gearbeitet, ich verstehe mich auch noch heute mit denen gut. Das Positive ist, ich habe wahnsinnig viel Vertrauen bekommen. Ich durfte ein komplettes Projekt von A bis Z, für mich damals relativ großes, einfach machen, obwohl ich wenig Erfahrung hatte. Man hat mir da sehr viel Vertrauen geschenkt. Das Negative ist, ich wurde da wenig unterstützt. Ich habe mich fast aufgearbeitet. Ich habe Überstunden geschoben, über Überstunden geschoben, über Überstunden geschoben und habe mich kurz vor dem Burnout gearbeitet und ich habe ein lächerliches Gehalt bekommen dafür, habe noch irgendwie eine Bonusregelung gehabt, die dann irgendwie nach 3 Monaten nicht mehr angewendet wurde, weil es halt eh alles schlecht lief, weil es war 2008 Finanzkrise, da konnte ja nichts mehr gut laufen. Und wurde auch einfach, es gab so eine Kultur bei uns da im Büro damals, ja, also meine Chefs damals, die hatten selber angefangen, ohne irgendwie in einem Büro zu arbeiten und die hatten sich alles selbst beigebracht. Und da war so ein bisschen die Meinung, ja, man muss sich das selber beibringen. Und mich hat das aber wahnsinnig frustriert. Ich bin halt sau viel in die falsche Richtung gelaufen und habe Dinge falsch gemacht. Und wenn mir die vorher mal jemand eine Stunde erklärt hätte, hätte ich mir dadurch 20 Stunden hinten raus gespart. Und das ist schon was mich sehr geprägt hat, indem wie ich einfach nicht mehr wollte, dass Dinge laufen. Und wir haben schon auch uns gegründet, um zu sagen, wir wollen als Architekturbüro anders funktionieren. Ja, auch allein schon die Namensfindung, mit der wir heute gestartet sind, hatte da auch wir wollten nicht Nachname-Architekten heißen, sondern wir wollten den Teamgedanken in den Vordergrund stellen, ja, weil das Projekt macht nicht der Chef oder die Chefin. Sondern das Projekt macht ein Team von Leuten. In den allerwenigsten Fällen hat der Chef überhaupt noch mit dabei. Also gerade je größer das Büro, desto weniger haben die Chefs überhaupt noch Einfluss. Und wieso hat jetzt der Kreative, der das coole Detail zeichnet, weniger Einfluss darauf oder weniger Recht darauf, dass er genannt wird, sage ich jetzt mal, als derjenige, der den ersten Strich aufs weiße Papier gesetzt hat. Und das sind Dinge, die haben uns immer geärgert. Ja? Und auch diese Arbeitsbedingungen, wenig bezahlt, schlecht bezahlt, dann schrubbt man irgendwelche Wettbewerbe, wo man eh irgendwie weiß, dass man nur eine Chance hat, wenn man den gewinnt, wenn man irgendwie die Leute in der Jury kennt. Also da haben wir diverse Erfahrungen in die Richtung gemacht. Seitdem machen wir keine Wettbewerbe, außer wir werden eingeladen. Ja, das sind so Dinge, die laufen einfach falsch in unserer Branche und wir wollten sie nicht machen, nicht mehr so machen. Und das war neben dem, dass wir auch einfach Bock hatten, eigene Architektur zu machen und selbst zu entwerfen und selbst cooles Zeug zu bauen, war schon einer der Hauptgründe auch mit. Ja.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so besonders auf das Gespräch mit euch gefreut habe, weil alles, was ihr bis jetzt so erzählt habt, das sind Dinge, die ich in meiner Arbeit, in meinen Coachings und in meinen Strategieberatungen mit ArchitektInnen auch immer wieder anspreche, in Form von Fragestellungen. Könnt ihr euch auch vorstellen, das, weil oft sind das einfach, haben die so eingefahrene Gedankenautobahnen in ihrem Hirn, ja, so, weil das hat man immer schon so gemacht. Und ihr seid ein Beispiel dafür, dass es anders geht. Ja? Also hier wird nicht theoretisiert, sondern ihr habt ein funktionierendes Büro. Ja? Und als ich jetzt eben gefragt habe, oder ja, nach der Frage, was habt ihr mitgenommen aus den jeweiligen Büros, in denen ihr gearbeitet habt, da schließt sich für mich die Frage an, und das klingt ja auch schon an, was wollt ihr mit dem IFUB in die Welt bringen? Also, dass der Teamgedanke groß geschrieben wird, das klang jetzt schon mehrfach an, da können wir auch noch tiefer einsteigen. Aber gibt es sowas, wo ihr sagt, das tragen wir nach draußen? Dafür stehen wir.
Also es hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ich meine, am Anfang war das schon so, dass wir einfach schöne Architektur machen wollten. Also das ist so irgendwie, wie man halt geprägt ist von der Uni, muss man auch ganz klar sagen. In der Uni wirst du halt, da wirst du dahin getrimmt, dass du halt irgendwie, da ist der Entwurf das Allerwichtigste. Und ich meine, gut, es ist schon so, dass wir eigentlich von Anfang an auch ein bisschen ökologisch getickt haben. Das kam immer so ein bisschen, also ökologisches Bauen hat schon immer irgendwie einen Einfluss gehabt auf uns. Und von Johannes Seite kam schon auch immer der soziale Faktor ein bisschen mehr mit rein. So, dass wir den auch irgendwie, also dass wir immer auch auf den Nutzer sehr viel geschaut, NutzerInnen sehr viel geschaut haben. Nicht nur auf uns selbst, ja. Aber anfangs war es schon der Hauptgrund einfach, wir wollten ein cooles Büro haben, wir wollten coole Sachen machen. Und Spaß damit haben, viel Spaß damit haben vor allem. Und in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen verändert, weil wir halt gemerkt haben, dass das eigentlich nicht das ist, was es ausmacht. Ja, wir haben halt gemerkt, dass es sehr viele Dinge gibt, die schieflaufen im Leben. Also Leben ist vielleicht falsch, sondern in der Gesellschaft. Und dass wir die nicht, dass wir zumindest in unserem Bereich, soweit wir können, gerne so viel wie möglich da auch verändern wollen würden. Und haben da auch, ja, vor ein paar Jahren haben wir uns schon, haben wir immer die Website überarbeitet, haben unsere Texte, wie wir uns darstellen, auch immer wieder überprüft und so. Und irgendwann kamen wir auch mit, das ist 3, 4 Jahre oder so her, 5 Jahre her, kamen wir drauf, ja, das ist eigentlich jetzt nicht, jetzt, dieses, also Nachhaltigkeit ist erstens so ein verbrauchter Begriff und es ist, der beinhaltet, wenn überhaupt, in Deutschland gerade Energieeffizienz im Betrieb, ja. Da ist schon mal, da fehlt schon total viel, weil das ist ja sehr viel komplexer und dann fehlt aber auch immer der Mensch da drin. Ja, in diesen ganzen Debatten fehlt immer der Mensch. Ja, weil es geht ja auch um soziale Faktoren. Eine Klimawende kann nur stattfinden, wenn wir auch die sozialen Faktoren berücksichtigen. Das als Beispiel. Und da kamen wir dann relativ, oder Johannes hat irgendwann kam mit dem Begriff Gemeinwohl. Dann, wir haben uns dann Architektur für das Gemeinwohl haben wir das betitelt. Und das Lustige war ja eben dann, dass wir ein paar Jahre später entdeckt oder 2 Jahre später entdeckt haben, dass es eine Gemeinwohlökonomie als Konzept gibt und in der wir uns dann auch relativ schnell wiedergefunden haben als Büro und dann eben auch die Gemeinwohlbilanz gemacht haben. So ist ein bisschen diese Richtung. Aber so, dass wir uns jetzt auch konkret da auch als Büro da nochmal in die Richtung aufgestellt haben und gesagt haben, das ist das, was wir vorantragen wollen in allen Facetten. Das ist tatsächlich in den letzten 1,5 Jahren passiert. Ja.
Und da können wir ja auch schon mal genauer hingucken. Also ihr macht Innenarchitektur und Architektur für das Gemeinwohl. Wenn man jetzt, wenn man das liest, denkt man, okay, was heißt denn das genau? Und dazu erfährt man ja mehr, wenn man auf eurer Website den Gemeinwohlbericht liest, was man machen kann. Der ist frei zugänglich. Ja? Ich habe den auch runtergeladen und dachte, so, das lese ich jetzt mal. So, aber da die anderen, da die Zuhörenden natürlich jetzt nicht wissen, was drin steht, lasst uns doch mal ein bisschen drüber reden. Was genau erfahre ich denn über euch und eure Arbeit, wenn ich den Bericht lese?
Eigentlich so ziemlich alles. Also man lässt da ganz schön, um es salopp zu sagen, die Hosen runter. Vielleicht für die, die es nicht wissen, die Gemeinwohlökonomie ist letztendlich ein Konzept, die sagt, in unserer Verfassung oder in eigentlich jeder Verfassung auf der Welt steht in irgendeiner Form, dass das Kapital das Mittel zum Zweck ist und der Zweck ist das Gemeinwohl. In irgendeiner Form steht es in fast jeder Verfassung. Und was aber in unserer Gesellschaft passiert, ist, dass das Kapital nicht mehr das Mittel ist, sondern es ist der Zweck. Das heißt, wenn man die Nachrichten einschaltet, vergeht kein Tag, wo nicht über das Bruttoinlandsprodukt oder das Wachstum gesprochen wird. Das ist alles, worum sich dreht. Und ich zitiere jetzt da mal Robert Kennedy, ja, der hat mal gesagt, das Bruttoinlandsprodukt enthält alles, aber nichts von dem, was das Leben lebenswert macht. Also ein Wald ist da erst drin, wenn ich den umgeschnitten habe. Da ist nicht saubere Luft drin, da sind nicht gute Beziehungen drin, Freunde, Familie, Bildung, all diese Dinge, sichere Verhältnisse, das ist alles nicht im Bruttoinlandsprodukt abgebildet. Und trotzdem richten wir unser komplettes Handeln danach aus. So. Und die Gemeinwohlökonomie als Konzept, die wurde vor 12 Jahren von ein paar Leuten entwickelt, ausgedacht, und die sagt halt, ja, wir müssen versuchen, den Fokus wegzukriegen vom Kapital, von der Kapitalvermehrung, und den dahin bringen zum Gemeinwohl. Und wie sagt die GWÖ oder die Gemeinwohlökonomie, dass das geht? Die sagen eigentlich, jedes Unternehmen sollte dazu verpflichtet werden, eine Gemeinwohlbilanz zu machen. Ja? Ich meine, heute wird jedes Unternehmen verpflichtet, so eine Finanzbilanz zu machen. Daran sieht man schon wieder, dass der Fokus ja komplett auf dem Geld ist und nicht auf den Themen, die eigentlich unser Leben besser machen würden. Ja? Also wenn man sich anschaut, es gibt so schöne Graphenvergleiche, Anstieg vom Bruttoinlandsprodukt und Anstieg von dem Glücksindex, also wie zufrieden sind die Menschen, dann geht es am Anfang relativ parallel mit hoch, bis zu dem Punkt, wo alle Leute genug zu essen, ein Dach über dem Kopf und keine Ahnung, ja, so eine Basis erreicht haben, dass sie überleben können, und danach stagniert oder geht das Bruttoglücksprodukt sogar zurück und das Bruttoinlandsprodukt steigt immer weiter. Das heißt, es hat nichts miteinander zu tun. Und wenn man sich das so betrachtet, dann hat man schon erkannt, dass wir fokussieren uns auf die falschen Dinge. Und genau, diese Finanzbilanz, um zurückzukommen, jedes Unternehmen macht eine Finanzbilanz, und warum macht nicht jedes Unternehmen auch eine Gemeinwohlbilanz? So. Und die Gemeinwohlbilanz sieht so aus, dass es eine Matrix gibt, da sind 5 Berührungsgruppen, also alle Leute, mit denen man in irgendeiner Form zu tun hat, die man anhand von 4 Werten überprüft. Also die 4 Werte sind Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Das sind die 4 Werte, und die 5 Berührungsgruppen, das sind die LieferantInnen, also alle, die einen versorgen mit irgendwas. Die zweiten sind die EigentümerInnen und die FinanzpartnerInnen, also Gesellschafter, aber auch Banken, Versicherungen. Das dritte sind die Mitarbeitenden. Das vierte sind die Mitunternehmen und KundInnen. Und das fünfte ist das gesellschaftliche Umfeld. Und es gibt dann so eine Matrix, also 5 auf der X-Achse und 4 auf der Y-Achse sozusagen. Und dann hat man 20 Felder, und in jedem Feld gibt es dann nochmal zwischen 2 und 4 Unterfelder, die man bearbeiten muss. Also ungefähr, sage ich mal, 60 Punkte. Und ja, zu jedem dieser Punkte gibt es dann ungefähr nochmal 5 Fragen und Indikatoren zu beantworten, aufzustellen. Das heißt, man guckt sich wirklich sein komplettes Schaffen an. Und zwar nicht fokussiert auf das, was eigentlich das ist, mit dem man sich den ganzen Tag beschäftigt. Das ist vielleicht nochmal das Interessante. Die Architektur und was wir in der Architektur tun, das war ein Unterpunkt von 60. Alles andere, was wir tun, war für uns auch und zum Teil total erhellend. Ja? Viele Dinge haben wir auch vielleicht schon richtig gemacht. Also gerade was Mitarbeitende betrifft, haben wir sehr gut abgeschnitten, sage ich mal, auch in der Bilanz. Andere Punkte, da waren wir noch ziemlich unbeleckt. Noch nie drüber nachgedacht. Und das war total spannend. Und man hat, was wir gemerkt haben, ist in diesem Prozess, wir haben den auch in einer tollen Peer Group mit ein paar anderen Unternehmen gemacht und auch sehr viel lernen dürfen und so, aber wir haben gemerkt, dass sich unser Fokus verändert hat. Wir haben plötzlich nicht mehr übers Geld nachgedacht oder weniger übers Geld nachgedacht, sondern mehr darüber, was können wir denn der Gesellschaft zurückgeben? Oder wie können die Gesellschaft voranbringen?
Und das finde ich einen wichtigen Punkt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil ich finde, du bringst so wunderbar zum Ausdruck, dass die Architektur letztendlich auch nur ein Mittel ist, um etwas in die Welt zu bringen. Ne? Das habt ihr gewählt, um etwas in die Welt zu bringen, was sich in dem Gemeinwohlbericht oder in dem, was ihr da tut, niederschlägt. Also das ist das, was dem ganzen Sinn gibt. Ja? Also das ist auch eine Frage, die ich in der Arbeit immer mit Architekten stelle. Warum oder was ist das, was du in die Welt bringen willst mit den Mitteln der Architektur? Das ist eine Frage, die oft erstmal durchsickern muss. Und ich finde, ihr stellt so schön dar, oder du hast es gerade so schön beschrieben, Bernhard, was dem ganzen Sinn gibt. Ja? Super, ja.
Ich glaube vielleicht, ich würde es vielleicht auch fast so sehen, ne? Wir machen Architektur und wir sind aber auch nebenbei noch Menschen, und Ja, da gibt es ja sicher auch Statistiken, wie viele Entscheidungen man am Tag trifft. So, und wir treffen sie halt als ArchitektInnen und wie Bernhard gerade erklärt hat, diese Gemeinwohlbilanz ist ein komplexes Ding und da geht es eigentlich auch immer um Entscheidungen an jeder kleinen Stelle. Und da würde ich auch, Gemeinwohl ist ja, sage ich mal, das positive Wort dafür und wenn man das jetzt mal umkehrt, geht es auch viel einfach um Schadensvermeidung. Also, dass ich mein Geld gebe ich einer Bank, die Gutes tut, statt einer Bank, die Panzer finanziert. Und so hat man tatsächlich als Unternehmen auch, wir haben mittlerweile, sind wir zu acht, haben natürlich einen gewissen Umsatz, natürlich im Vergleich zu einer großen Firma natürlich ein Witz, aber trotzdem ist es uns natürlich ein Anliegen, dass wir bei jeder Entscheidung möglichst was Gutes befördern und was Schlechtes verhindern. Und da bringt einen diese Gemeinwohlbilanz eben halt dazu, tatsächlich jeden einzelnen Fussel anzugucken, den man nicht auf dem Schirm hatte. Und es gibt auch Bereiche, da ist es gar nicht so einfach oder da gibt es auch gar keine richtig gute Lösung. Also zum Beispiel beim Thema Versicherungen. Da haben wir dann auch mal nachgefragt und ich würde sagen, wir haben schon echt einen coolen Versicherungsmakler. Wo es dann aber einfach Grenzen gibt. Es gibt einfach keine richtig nachhaltig grüne, gemeinwohlorientierte Versicherung im Bereich der Architektenhaftpflicht zum Beispiel. So, und brauchst aber trotzdem, ne? Dann musst du halt da die Kröte schlucken. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass man halt, das ist, glaube ich, fast, also dass jetzt gar nicht die Architektur das Mittel ist, dass wir unsere Werte transportieren, sondern während wir Architekten sind, wir eben uns immer bewusster werden, dass jede kleine Entscheidung eine gute oder eine schlechte sein kann. Und das könnten wir auch machen, wenn wir jetzt eine Kaugummifabrik hätten oder so. Wir machen es halt als Architekten, weil wir schon welche sind, glaube ich. Na, wir haben jetzt,
Ja, und aber
genau.
gleichzeitig zieht ihr damit ja auch, also ne, polarisiert ihr damit, nehme ich mal an. Das heißt, ihr zieht bestimmte Menschen an, Mitarbeitende, Auftraggebende, Kooperationspartner und andere sagen, es ist eher ein unbewusster Vorgang, aber die fühlen sich von euch überhaupt nicht angesprochen. Ja? Und da sind wir nämlich beim Thema Zielgruppe. Könnt ihr mal sagen, mit was für Auftraggebenden ihr am liebsten arbeitet? Also und ihr wahrscheinlich auch schon arbeitet. Was sind das für Menschen, Unternehmen, wie auch immer?
Also am liebsten würde ich jetzt nicht, fällt mir jetzt nichts ein. Es ist eher so, also wir arbeiten sehr viel für PrivatkundInnen. Das ist aber jetzt nicht so, weil wir es uns ausgesucht haben, sondern weil das einfach sich so entwickelt hat. Ich meine, Akquise im Architekturbüro ist ja wahnsinnig schwierig. Und
Wie macht ihr denn Akquise?
ja, ich meine, wir haben vielleicht, also klassischer Fall, so wie wenn man sich die großen Büros anschaut, die hatten halt irgendwie einen Gönner oder jemand in der Familie, der ihnen halt die ersten großen Aufträge zugeschanzt hat. Oder haben durch Glück doch mal einen Wettbewerb für sich entschieden oder haben es ja durch absurden Einsatz von PraktikantInnen geschafft, mit 100 Wettbewerben 3 zu gewinnen. Also da gibt es Beispiele dazu von aktuellen Architekturbüros, die das so gemacht haben. Die haben sich ein Büro gemietet mit 100 PraktikantInnen und haben dann 100 Wettbewerbe geschrubbt, so plakativ. Und so kommt man halt dann an größere Aufträge. Wir wollten ja diesen Weg nicht gehen, und haben letztendlich eigentlich dann beschlossen, okay, wir machen jetzt das, wenn wir einen Auftrag kriegen, woher auch immer kommt, dann machen wir ihn so gut wie möglich und versuchen ihn veröffentlicht zu bekommen.
Woher kommen sie denn dann? Also irgendwie kriegt ihr doch mit, woher die kommen.
Na, der erste Auftrag, hatte ich vorhin erzählt, war ja eigentlich eine Zusammenlegung von zwei Wohnungen von Freunden. So, die haben wir gut gemacht und haben das veröffentlicht. Und dann kam das nächste in ähnlich auch aus dem Familienkreis. Bekannte von Familien und haben auch wieder eine Wohnung. Das war tatsächlich Innenarchitekturprojekte saniert und versucht zu veröffentlichen. Wir haben da halt sehr, sehr schöne Sachen umsetzen können und die haben dann halt auch Magazine veröffentlicht und dann haben wir eine gute Webseite gehabt. Die war uns auch sehr wichtig immer, dass wir halt wirklich da auch präsentieren, was wir haben. Haben wir sehr viel Zeit investiert. Und dann über Veröffentlichungen in Magazinen, über die Webseite und Bücher etc. Aber halt, ich würde sagen, immer noch zu 50 bis 75% aus Empfehlungen heraus kommen eigentlich fast alle Aufträge zu uns. Und ja, wir freuen uns immer besonders, wenn wieder einer kommt und sagt, hey, wir haben euch im Internet gefunden oder wir haben euch in dem und dem Buch gelesen. Genau. Anfangs haben wir auch noch, wir haben so, ich glaube, wie viele Wettbewerbe haben wir gemacht, Johannes? Drei, vier, fünf? Vielleicht. Das haben wir 2017 eingestellt. Einfach, weil wir gemerkt haben, das ist nur möglich, das zu gewinnen, wenn man da, einfach Leute in der Jury kennt. Sagen wir es einfach so plakativ, wie es ist. Und zumindest bei 95% der Aufträge. Genau. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir arbeiten uns langsam hoch. Und das hat ja mit dieser kleinen Wohnung und mit diesen Wohnungszusammenlegungen angefangen. Das ist halt dann immer mehr geworden. Wir haben beide gefreelanced noch am Anfang. Nebenher haben dann irgendwann konnte der Johannes Vollzeit IFUB machen, dann konnte ich irgendwann Vollzeit IFUB machen. Nach 5 Jahren haben wir dann einen Werkstudenten eingestellt und so ging das jetzt sukzessive halt immer weiter. Einfach, dass wir gute Arbeit machen, die veröffentlicht bekommen und daraus neue Aufträge generieren. Und einfach, wir versuchen halt alle happy zu hinterlassen, NutzerInnen fokussiert, nicht auf die Selbstbeweihräucherung fokussiert und dadurch auch einen guten Eindruck hinterlassen, der andere dazu bringt, einem, wenn es darum geht, ey, sucht ihr jemanden, uns zu empfehlen.
Ja, also da komme ich nochmal eben auf die Wirkung, die eure Website ja auf mich, ne, ausgeübt hat, weil du sagst happy. Wir wollen, dass die anderen happy sind, weil ihr kommt nämlich auch happy rüber. Ja, auch in dem Gespräch, was wir jetzt führen, habe ich das Gefühl, ich rede mit zwei Typen, die sind zufrieden. Ja, die machen andere gerne glücklich. Und das ist jetzt mal eine Vermutung und könnt ihr mir bestätigen oder sagen, ob das nicht stimmt. Und das macht sie selber glücklich. Ja. Kommt das hin? Ist das ein Teil eurer Persönlichkeiten?
Johannes sagt immer, egal was wir tun, es muss auch immer ein bisschen Spaß machen. Also das geht bei der Detailfrage, es geht bei den großen Fragen bis zu dem, wie wir Detailfragen, also auch ein Detail muss Spaß machen, sage ich mal, das man zeichnet. Da muss irgendwie noch ein Pep dahinter sein. Und das versuchen wir. Und ich meine, das mit dem Glücklichsein hängt natürlich auch damit zusammen, wie wir unsere Arbeitsbedingungen geschaffen haben. Diese Selbstausbeutung, die wollen wir auch für uns selbst nicht. Da war der Johannes schon immer besser als ich. Ich neige da dazu und wir haben mich da mittlerweile auf ein gutes Level runtergestaucht. Ja, aber auch für unsere Mitarbeitenden. Man hat nur Spaß, wenn man auch Freizeit hat. Man hat nur gute Ideen, wenn man auch Zeit dafür hat, an andere Sachen zu denken. Die besten Ideen kommen, wenn man an ganz was anderes denkt. Und wenn ich überarbeitet bin, dann kommt nur noch Grütze hinten raus. Dann passieren Fehler und die sorgen wieder nochmal für mehr Arbeit. Also ich muss schauen, dass der Workload einfach bearbeitbar bleibt für die Einzelperson und handelbar bleibt. Ach, diese ganzen englischen Wörter. Genau. Machbar ist, genau. Und das ist ein täglicher Kampf natürlich auch, weil man da immer gucken muss. Manchmal ist es zu viel, mal ist es zu wenig. Aber wir monitoren das sehr gut und das ist auch wichtig, um den Spaß hochzuhalten. Ja? Das ist wichtig, um die Freude an der Arbeit hochzuhalten. Das geht nur, wenn man coole Arbeitsbedingungen hat und auch miteinander gut zusammenarbeitet und normal arbeitet, zu normalen Arbeitszeiten und nicht. Und auch vielleicht ein bisschen frei bestimmt. Das gehört auch noch mit dazu. Selbstbestimmt, ja.
Das wollte ich mich jetzt fragen. Es gibt ja auch heute noch Büros, da musst du irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit antanzen und dann darfst du zu einer bestimmten Uhrzeit gehen. Und es gibt natürlich Termine, die eingehalten werden müssen, das ist ganz klar, das ist überall so. Aber dann gibt es einen ganz engen Rahmen, in dem sich Mitarbeitende bewegen und wo auch eine starke Überprüfung stattfindet. Und das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich vermute mal, ihr macht es anders. Wie ist das denn bei euch geregelt? Und da können wir auch das Thema Homeoffice gerne mal mit einflechten, ne? Weil das spielt ja spätestens seit Corona für viele eine große Rolle und ist auch für viele ein Problem, für euch nicht, wie ich schon weiß. Wie arbeiten die Leute bei euch? Wie viel Selbstbestimmung ist da? Und wie viel Reglement?
Ja, also bei uns ist es so, also wir sind ja in zwei Büros. Also es gibt München und Berlin. Ein Mitarbeiter wohnt auch mittlerweile wieder in Riga, der länger in Berlin gearbeitet hat. Und wir waren deswegen schon auch, als Bernhard und ich zu zweit da angefangen haben, waren wir einfach übers Internet verbunden, über Videotelefonie und Ablage halt in der Cloud. Und so ist es im Endeffekt immer noch einfach mit mehr Leuten. Wir stellen tatsächlich jedem erstmal frei, von wo er arbeitet. Wir merken schon auch, alle gehen gerne ins Büro, weil Es ist natürlich erlaubt, Homeoffice zu machen, aber es macht schon auch einfach mehr Spaß, wenn man im gleichen Raum sitzt und dann zusammen Mittagessen geht und so. Also genau, und arbeitszeitentechnisch, also wir haben ja umgestellt auf die 80%-Woche jetzt auch vor einem Jahr. Also da kann sich auch jeder einteilen, wie er will, ob er jetzt 4 Tage voll arbeitet oder 5 Tage in Teilzeit oder manche stehen halt lieber um 10 auf und manche machen abends um 10 gern noch was. Das ist im Endeffekt jedem so ein bisschen selber überlassen. Und wir stimmen uns, wir sind jetzt auch nicht so riesig, also wir stimmen uns halt immer ab über Ziele, die halt passieren müssen, ne? Laufen halt Architekturprojekte, ne? Es gibt diesen Ablauf und man hat dann eben ausgemacht, okay, nächste Woche dann und dann wollen wir fertig sein. Und das ist auch was, was wir machen, dass wir jetzt nicht sagen, so, du bist jetzt nächsten Freitag fertig, sondern wir fragen, das und das ist zu tun, was hast du denn sonst bei den anderen Projekten zu tun, was schätzt du denn, wie lange du brauchst? Und dann sagen wir den Kunden hinterher, wir brauchen so und so lang. Also, dass wir nicht wir jetzt von oben den Kunden was versprechen, KundInnen, und dann unseren Mitarbeiter zwingen, das zu erfüllen, sondern wir kriegen quasi die Anfrage, besprechen das intern, machen eine Abschätzung, wie lange es dauert und geben dann nach außen quasi die Ansage, wie lange es dauert. Da kann man sich natürlich auch mal verschätzen und hat dann ein bisschen Stress, aber
Ja, was passiert dann, wenn ihr euch mal verschätzt, was natürlich passieren kann? Also, oder zwei Fragen. Also ihr trefft Vereinbarungen untereinander und das klingt nach einer hohen Verlässlichkeit. Wenn ihr was vereinbart, dann könnt ihr euch darauf verlassen. Es sei denn, es kommt was Unverhofftes dazwischen oder so. Und dann, was passiert dann?
Ein grundsätzlich ist da transparente Kommunikation einfach immer wichtig. Wenn was schief geht, dann muss man halt anrufen und sagen, Leute, es geht was schief, es dauert länger und nicht einfach nichts mehr sagen. Das ist so das, was wir, also das treibt mich auch zum Wahnsinn, weil das passiert immer wieder, dass einfach man macht irgendwas aus und dann redet man so ins Nirvana hinein. Ja.
Das passiert trotzdem noch.
Das passiert nicht jetzt bei uns, aber bei anderen Firmen, ja, was dann bei uns ganz viel Arbeit verursacht, ja, weil wir dann 15 Mal anrufen. Nee, bei uns ist es eigentlich so, dass wir versuchen eben eigentlich zu sagen, hey, du guck, dass das Projekt läuft. Wenn das Projekt erfordert, dass du mal öfter zu Hause bist oder öfter im Büro bist oder keine Ahnung, Montag, Dienstag, Mittwoch arbeitest anstatt Donnerstag, Freitag, dann leg dir das so. Versuch das mit deinen eigenen Bedürfnissen selber so hinzulegen, dass das funktioniert. Ja, das sind ja oft Projektbedürfnisse sind ja anders als sind ja bei jedem Projekt oft anders und das kann sich jeder dann so ein bisschen hinteilen. Und wir sagen halt auch, bei uns wird jede Stunde aufgeschrieben, die man arbeitet. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt abends um 10 Uhr noch mal eine Stunde Mails checke, das schreibe ich auf. Und wenn ich 2 Stunden im Büro sitze und Flüge buche, dann schreibe ich es halt nicht auf oder Kaffee trinke oder sonst was. Also das sind so Themen, wir schreiben sehr, sehr genau auf, wann wir was arbeiten. Und dann kann das jeder sich so einteilen. Und wir haben halt einen, der arbeitet Montag, Mittwoch, Freitag und die 2 Tage dazwischen macht er Kunst, zum Beispiel. Und wenn das vom Projekt so funktioniert, dann funktioniert das für ihn so. Ja, da mischen wir uns eigentlich gar nicht ein. Vielleicht das Einzige, was wir noch so ein bisschen als Vorgabe haben, aber da geht es eher ein bisschen um den Selbstschutz, ist, dass wir sagen, es gibt Kernzeiten, an denen telefoniert wird. Mit KundInnen, Firmen etc. Also Wochenende und nach 19 Uhr wird einfach nicht telefoniert. Ja, da geht ihr bitte einfach nicht ans Telefon. Das sind so, es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Privatkundin, eine Gruppe, Baugruppen zum Beispiel, die haben halt oft mal irgendwie, kriegt man nur alle zusammen am Abend, wenn alle Kinder schlafen. Ja, dann kann man das natürlich separat vereinbaren, aber das ist jetzt nichts für den klassischen Projektablauf. Das ist einfach auch ein Selbstschutz für uns alle. Genau.
Was ich höre, und das war auch meine Frage, weil das funktioniert bei manchen Büros, die eben noch so oldschool-mäßig funktionieren, nicht. Und das sind Vereinbarungen. Und das scheint bei euch zu funktionieren. Wenn Vereinbarungen getroffen werden, dass sich die Leute dran halten. Und ich schließe daraus, dass da, wo von oben was vorgegeben wird, das heißt, ich schließe daraus, das ist die Erfahrung, ne, was ich auch immer höre. Wenn von oben was vorgegeben wird und niemand darf dazu Ja oder Nein sagen, das birgt halt immer Konfliktpotenzial. Und deshalb finde ich es so toll, dass das bei euch funktioniert. Transparente Kommunikation ist die Basis für, ja, Vereinbarungen auch, wo dann auch jeder Ja zu sagen kann.
Ja, ich glaube, vielleicht ist auch nochmal, wenn man, wir probieren halt so ein bisschen das unten und oben aufzulösen, weil einerseits, oder eigentlich eine große Motivation davon ist, wir wollen gar nicht die Last des Chefs auch komplett tragen. Also, oder was heißt, also wir haben so ein bisschen eingetauscht, dass wir quasi die ganzen Gewinne abschöpfen, gegen dass wir auch einfach die ganze Verantwortung tragen müssen. So, wir wollen Mitarbeitende, die einfach selbstverantwortlich ihre Sachen machen, und wir sehen uns da eher, sag ich mal, als Teil des Teams, aber wir haben natürlich schon so ein bisschen eine Rolle, weil wir älter sind, weil wir in manchen Sachen mehr Erfahrung haben, aber in manchen eben auch nicht. Aber trotzdem sehen wir uns eher so ein bisschen als Mentoren zu gewissen Themenbereichen. Bernhard hat es ja vorhin schon mal erzählt, wie wir so die Bernhard-Johannes-Themenaufteilung so ein bisschen gemacht haben. Und so funktioniert es natürlich mit allen Mitarbeitenden irgendwie, dass man nach einer Weile einfach so, es gibt so Stärken, oder ich wüsste zu den meisten Themengebieten irgendwie einen aus dem Team, den ich dazu ansprechen würde. Und es ist dann nicht immer Bernhard, sondern auch jemand anders. Und so geht es eben auch allen bei uns. Und ich muss auch sagen, wir haben einfach ein extrem cooles Team. Ne? Da sind wirklich alle, haben auch Bock auf diese Struktur, weil es ist schon auch, wenn man in der Diskussion jetzt mit anderen FreundInnen, die auch in der Architekturszene arbeiten, die sagen manchmal, ey, ich will das gar nicht. Ich will einen Arbeitgeber, der mir einfach schön mein Geld überweist, und wo ich mich auch gar nicht so groß binde an den, sondern wenn der halt doof ist, ziehe ich zum nächsten.
Aber das sind schon die Minderheit, glaube ich. Ich glaube, die meisten Leute, die wollen schon, die haben Bock.
Ja, die gibt es schon auch, genau, aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich möglichst auch eine stabile Familie zusammenbauen. Die bleiben.
Ja, und weißt du was, Johannes? Die Freunde, die du gerade erwähnt hast, die dann meist auch von Job zu Job ziehen, die landen aber auch irgendwann bei mir im Coaching und sagen, ja, irgendwie, dann habe ich bei Herzog de Meuron, dann habe ich da und dann, ne, das ganze Name-Dropping geht dann los, haben sie überall gearbeitet, haben sich ausgebeutet gefühlt und fragen irgendwann nach dem Sinn.
Ja, ich glaube vielleicht, also mein Beispiel kam von einer ganz speziellen Freundin, die ist aber total reflektiert und die lässt sich nicht ausbeuten.
Ja gut, vielleicht verdienen sie auch gut, ne? Also ich habe jetzt nur mal als Beispiel, aber ich glaube, dass wir alle, jeder Mensch und vielleicht auch deine Freundin, irgendwann an den Punkt kommt, sich mal die Frage zu stellen. Und meistens geht das so los in den 40ern, ne? So zwischen 40 und 50 spätestens, wenn es vorher noch nicht passiert ist. Boah, warum mache ich das hier alles? Und wenn die gut verdient, dann ist Geld genau das, was Bernhard eben, wie es Bernhard eben so schön beschrieben hat. Irgendwann ist es auch nichts mehr wert, weil dann hat es und der Sinn ist trotzdem noch nicht gegeben oder erkannt.
Ich meine, der Punkt Geld ist ein ganz, ganz wichtiger in dem Film, weil Geld ist ein wahnsinnig schlechter Motivator. Deswegen sind wir auch komplett gegen Boni und so. Also es ist wichtig, es ist wichtig, dass es eine Fairness gibt. Und deswegen haben wir auch gesagt, es gibt keine Gewinnausschüttung mehr, was dazu befördert, dass wir komplette Transparenz total einfach machen konnten, weil dann gibt es auch nichts mehr zu verheimlichen. Ja, das muss man sich erstmal, das wird einem gar nicht so wirklich bewusst, ja, warum man eigentlich Transparenz nicht so gut findet. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, es gibt halt einfach keine Gewinne mehr für den Johannes und den Bernhard, sondern es bleibt alles im Unternehmen. Wir schauen, dass wir stabil faire Gehälter haben über Jahre hinweg. So, das ist unser Ziel. Da kriegst du auch, also wurde auch hart, als wir diese Entscheidung bekannt gegeben haben, über Boni diskutiert. Und wir haben uns da dann sehr, sehr hart da auch dagegen gewehrt, weil wir sagen, es soll nicht die Motivation sein, dass ihr die ganze Zeit bei Projekten nur darauf schaut, dass wir mehr Kohle reinholen. Wir müssen natürlich gucken, dass es funktioniert, ja, dass wir zum Schluss mehr eingenommen haben, als wir ausgegeben haben. Aber mir ist wichtiger oder uns ist wichtiger, dass wir zufriedene NutzerInnen haben, dass wir die Welt nicht noch schlechter gemacht haben, dass wir keine Ressourcen unnötig verbraucht haben, dass wir Gebäude bauen, die wohngesund sind, in denen die Menschen nicht krank werden, die wenig Energie verbrauchen auch, ja, die aus Materialien gebaut sind, die man wieder zerlegen kann, die man wiederverwerten kann, die im Idealfall, wenn das Haus mal zusammenfällt, einfach in der Natur verschwinden. Das sind den Fokus, den ich gerne von euch hätte und nicht den Fokus darauf, dass ich am Ende vom Jahr einen Bonus bekomme. Und deswegen haben, das haben, wir haben es dann auch in der Hinsicht, haben wir dann alle auch abgeholt. Das war, wurde tatsächlich sehr hart diskutiert in einem unserer Workshops, die wir regelmäßig machen. Ob, also dieses Bonusthema einfach, ja, es ist ja auch total bescheuert, wenn es nämlich ein schlechtes Jahr gibt, wo es dir eh schon schlecht geht. Ja, wo du eh schon irgendwie, du wirst gestresst und keine Ahnung und im Büro geht es nicht so gut und so. Und dann kriegst du noch eins auf den Deckel, weil du am Ende vom Jahr dann auch weniger Geld kriegst. Das ist doppelt demotivierend. Und wenn die Boni jedes Jahr kommen, dann gewöhnst du dich auch irgendwann und die Motivationsfaktor ist auch weg. Also es ist eigentlich ein total schlechter Motivator und wir wollen andere Motivatoren haben, damit wir die Leute begeistern, jeden Tag in die Arbeit zu gehen.
Ja, finde ich total wertvoll und wichtig und bin ich ganz bei euch. Die Mitarbeitenden, also ihr habt eben gesagt, ihr seid zu acht, inklusive Johannes und dir. Und ihr seid sowohl in München, da bist du Bernhard, und Johannes, du bist in Berlin. So, und arbeitet ihr denn zum Beispiel an einem Projekt gemeinsam von beiden Standorten oder wie funktioniert das? Also macht ihr alles gemeinsam?
Ja, jein. Also vielleicht ist es grundsätzlich so, es gibt je Projekt eine Projektleitung oder meistens jemanden, der dann oder die auch den Kontakt herstellt zu den Kunden. Oft waren das immer wir beide, das wird jetzt immer weniger. Und dann gibt es eben, weil man die meisten Sachen eben im besten Fall nicht alleine macht, andere Kolleginnen, die da mitarbeiten. Und das geht tatsächlich, sage ich mal, diese Projektleitung sollte mal immer in der Stadt sein oder ist meistens in der Stadt, wo es auch passiert. Und die Zuarbeit, die passiert aber von irgendwo. Je nachdem auch, wie, wo die Kapazitäten ausgelastet sind. Also ich habe vorhin schon mal von dem einen Kollegen, der jetzt wieder in Riga sitzt, gesprochen, sage ich mal, das ist gerade so unser Joker, der arbeitet halt in beiden Städten immer an den Projekten, wo es gerade passt. Genau.
Aber wir machen es schon auch bewusst manchmal. Also ich kann immer das Beispiel von einem unserer Mitarbeiter, der auch das total genießt, mal ab und zu jetzt nicht mit mir zu arbeiten. Der sitzt halt eigentlich in München und wir arbeiten sehr eng zusammen. Und dann hat es ab und zu gibt es was, wo der Johannes was braucht und sagt, ach cool, jetzt kann ich mal wieder mit Johannes zusammenarbeiten. Und wir merken auch, dass das total wichtig ist für so ein bisschen das Teambuilding. Das ist natürlich an so vielen verschiedenen Standorten in der Bürogröße, die wir sind, ist es natürlich schon schwierig, da so eine Gemeinsamkeit auch aufrechtzuerhalten. Da haben wir zwar verschiedene Mittel und Wege, mit denen wir das versuchen, aber es ist nicht so wertvoll, wie gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, weil den täglichen Austausch, der schafft eine ganz andere Art von Bindung, wie wenn man halt die anderen alle 2 Wochen im Teammeeting mal im gemeinsamen Zoom sieht oder dreimal im Jahr beim Workshop, sage ich jetzt mal. Ja.
Was sind denn eure Mittel und Wege, die ihr da anwendet?
Ja, ein paar habe ich ja schon gesagt, also das zweiwöchentliche Teammeeting. Da, wo wir alle zusammen oder die halt gerade da sind, skypen, die Projekte durchsprechen, organisatorisches klären. Sehr wichtig sind die Workshops. Wir machen dreimal im Jahr einen Workshop, wo wir aktuelle Themen miteinander klären. Da haben wir auch zum Beispiel die Wertediskussionen geführt, da haben wir diese Diskussion über die Boni geführt. Da haben wir unsere 10 Punkte des gemeinwohlorientierten Bauens gemeinsam festgelegt. Der nächste Workshop wird über Postwachstum gehen. Kommen, versuchen wir auch möglichst zusammenzukommen, wenn es irgendwie geht. Corona war da natürlich ein bisschen schwieriger. Stellen dann auch die aktuellen Geschäftszahlen vor, erklären, wie es aussieht, erklären, was gut und was schlecht lief, machen Feedbackrunden, versuchen alles sozusagen, oder machen auch Entscheidungsrunden, wo wir größere, also wir versuchen also unsere Mitarbeitenden auch in die Entscheidungsfindungen mit einzubeziehen, Entscheidungen dann auch mit systemischem Konsensieren zu treffen. Das ist ein ziemlich cooles Tool. Das trägt alles dazu bei. Und dann gibt es noch eine Party im Jahr, Sommerfest. Und wir versuchen auch, wenn es die finanzielle Situation zulässt, auf eine Exkursion zu fahren, einmal im Jahr.
Systemisches Konsensieren, habe ich das richtig verstanden? Sag mal mehr dazu.
Es funktioniert eigentlich wie Abstimmung, nur andersrum. Also man kann jetzt, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, wollt ihr Boni oder wollt ihr keine Boni? Ja, das ist jetzt mal ein plakatives Beispiel. Dann kannst du jetzt abstimmen lassen, okay, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Ja, und dann hast du zum Schluss Gewinner und Verlierer. Die einen waren dafür, die haben gewonnen und die Mehrheit sozusagen schlägt die Minderheit. Wenn man systemisches Konsensieren macht, dann dreht man das Prinzip um, man fragt die Widerstände ab. Meistens auch nicht mit mit nur Plus, mit 1 und 0, sondern mit, ich habe vielleicht einen Widerstand, also ganz einfach ist zum Beispiel, keine Hand hoch ist kein Widerstand, eine Hand hoch ist leichter Widerstand, zwei Hände hoch sind großer Widerstand. Und dann fragt man die verschiedenen Optionen ab, da müssen ja nicht immer nur zwei sein, sondern können auch 5 oder 10 sein und guckt dann zum Schluss, wo es die geringsten Widerstände gab. Und wo es die geringsten Widerstände gab, das wird dann sozusagen ausgesucht. Es hört sich jetzt erstmal gar nicht so anders an, macht aber sehr viel im Kopf. Und grundsätzlich ist es auch schön für alle, in Entscheidungsfindungen mit einbezogen zu werden. Das ist immer auch ein Zeichen von Wertschätzung.
Absolut. Und dann gibt es eben nicht mehr das Prinzip Gewinner und Verlierer, sondern dann ne, wird's, ne, ja, das wird systemisch sozusagen entschieden und damit fühlt sich jeder auch gesehen. Ne?
Ich meine, das große Thema ist natürlich, Entscheidungsfindung heißt eigentlich auch, wenn ich mitentscheiden darf beim Büro, dann fühle ich mich dem auch mehr zugehörig.
Jetzt haben wir über das Homeoffice, ich wollte da noch tiefer einsteigen, aber ich glaube, das hat sich irgendwie im ganzen Gesprächs, in der ganzen Gesprächsentwicklung hat sich diese Frage beantwortet, weil ich bin da in der Vorbereitung ein bisschen anders dran gegangen, weil ich so oft jetzt gehört habe in Corona-Zeiten, wenn ich mit InhaberInnen von Büros gesprochen habe und da waren viele dabei, die haben sich so gewehrt, bis sie gezwungen wurden, ihre Mitarbeitenden ne, ins Homeoffice zu schicken. Wollte ich den Fokus da drauf legen, aber ihr habt mir eigentlich dadurch, wie das bei euch abläuft, ein gutes Bild und ich glaube allen, die sich das anhören, auch gegeben, warum Homeoffice-Arbeit bei euch kein Prinzip ist, warum es aber generell schöner ist, wenn man auch zusammensitzt.
Also und alle Leute finden es schön, wieder ins Büro kommen zu können.
Und das, ja, und das ist das beste Zeichen dafür, dass es ein gutes Team ist, ja, wenn man da gerne hinkommt, wenn man morgens gerne aufsteht und sagt, hey, und heute gehe ich wieder ins Büro, sitze nicht zu Hause. Auch das ist schön, aber ich finde es cool, die anderen zu treffen. Jetzt habt ihr eben, Johannes, du warst es, glaube ich, oder Bernhard, ich weiß nicht mehr genau, da ging es um die Projektleitung, wo der Satz fiel, ja, aber davon geben wir ja auch immer mehr ab. Ja, und das ist ja auch eine Entwicklung, wenn man mal so ein Architekturbüro gegründet hat, ist man am Anfang noch sehr, ich nenne es mal, in die Facharbeit eingebunden, ne? Also die ganzen Leistungsphasen, also alles, was damit zu tun hat. Und dann gibt es ja auch diesen unternehmerischen Bereich. Also was wollen wir in die Welt bringen? Wie organisieren wir uns? Ne? Wie sorgen wir dafür, dass es ein gut funktionierendes Team gibt? Also so viele andere Aufgaben landen ja bei euch. Könnt ihr euch vorstellen, ganz aus dieser Facharbeit rauszugehen oder sagt ihr, nee, Teile davon, Johannes höre ich, ne, liebt das weiße Blatt Papier, du Bernhard bist gerne in den späteren Leistungsphasen. Wie sieht das aus? Wie stellt ihr euch eure unternehmerische, ne, ich sage jetzt mal, Zukunft vor?
Also ich vielleicht fange ich mal an, also ich würde die glaube ich, aus den ersten Phasen, das macht mir so Spaß, da möchte ich beteiligt sein. Muss ich jetzt gar nicht unbedingt das selber machen, aber drüber mich unterhalten mit den Mitarbeitenden. Finde ich auch tatsächlich, wenn man sich austauscht dazu und vielleicht auch so ein paar Impulse gibt, was einem gerade wichtig ist und so, und dann macht es jemand anders, ist es auch komplett fein. Genau.
Vielleicht dazu auch, darf ich ganz kurz einen Satz dazu sagen?
Ja.
Das ist dieses, weil wir ja auch viel über dieses Entwerfen gesprochen haben, ja. Wie viel, wir haben sehr viel im Büro auch darüber diskutiert, wo ist denn überhaupt Entwerfen, ja? Ist es wichtig, wer die Idee hatte? Und wie kommen denn überhaupt gute Ideen? Und gute Ideen kommen eigentlich fast immer über einen Austausch. Johannes und ich haben mal ein total gutes Verhältnis im Arbeiten, aber wir merken, wenn wir zu zweit Sachen machen, werden die immer besser wie alleine. Das ist erstmal das eine, also ohne guten Austausch gibt es keine guten Dinge. Das heißt aber auch schon, es ist eh seltenst einer, dass einer die Idee hatte, sondern die Idee hatte, der eine hat sie inspiriert, der andere hat sie gehabt, wer hat jetzt mehr dran? Und dass es auch es wird oft darüber diskutiert, ja, das habe ja jetzt ich nicht entworfen, jetzt mache ich nur die Details. Sag ich, die Details entwerfen ist genauso ein Entwurf. Ja? Also das ist, in jeder Phase ist Entwurf. Und in jeder Phase kann man sich einbringen und Dinge besser machen. Und das funktioniert im Team gut und es ist jede Teilleistung ist gewertschätzt. Und manche sind halt in den ersten Phasen besser, der Johannes vielleicht, und manche in den hinteren, das ich und andere. Ja? Denn das, sorry Johannes, das wollte ich kurz da so, weil das hat da jetzt gerade so gut reingepasst. Dazu sagen, ja, der Entwurfsprozess, das ist ja auch was, und da definieren sich ja alle so drüber, habe ich jetzt da an der Leistungsphase 2 mitgearbeitet und wenn ich das nicht habe, ist es dann überhaupt mein Projekt? Das ist was, was wir von dem wegkommen, sondern dass wir versuchen zu sagen, okay, wir haben unsere Projekte, wir versuchen die so geil wie möglich zu machen, indem wir zusammenarbeiten. Und zum Schluss ist es egal, wer wann in welcher Leistungsphase mitgearbeitet hat. Hauptsache zum Schluss steht ein gutes Projekt da und da steht dann IFUB drunter, weil wir sind ein Team. Entschuldigung, Johannes, jetzt darfst du wieder, sorry.
Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Ich kann auch den Faden noch, ich könnte ihn aber nochmal komplett zerstören, den Faden, weil ich bin vorhin hängen geblieben bei so einem Thema, was dann so ein bisschen auf andere Wege gegangen ist und dann wollte ich nicht nochmal eingrenzen. Und das war beim Thema Wettbewerbe. Also wir haben natürlich ein paar gemacht, so voller Hoffnung, die wird dann enttäuscht. Haben aber auch schon immer ganz gut unsere Stunden analysiert. Ne? Wie viel haben wir denn jetzt an was gearbeitet? So. Und dann guckt man mal am Ende des Jahres, hat im Jahr x Stunden gearbeitet und 30% davon waren irgendwie ein Wettbewerb, was man aber innerhalb von 8 Wochen gemacht hat. So, weil man da einfach 600 Stunden einfach in 2 Monaten gemacht hat. Weil es halt nicht anders ging und weil man das gewinnen wollte. Und wenn man sich mal diese Praxis anschaut, ne, viele schlaue junge Menschen im Saft ihrer Kraft erbringen einfach Leistungen oder produzieren etwas, wovon einfach ganz viel für die Tonne ist. Ne? Also, und wenn man sich dann mal rückwärts anguckt, naja, was könnte denn, sage ich mal, in diesen 600 Stunden, was könnte ich da machen? Ich könnte Nachhilfeunterricht für Kinder geben, die nicht richtig lesen können. Oder ich könnte irgendwas anderes machen oder auch nichts machen, ist manchmal da besser. Oder man sucht sich eben auch gemeinnützige Projekte. Das ist vielleicht auch was, bevor wir so diese Gemeinwohlbilanz und diesen, sage ich mal, theoretischen Unterbau so richtig begriffen hatten. Auch ein Projekt, wir haben seit Jahren, oder das haben wir eigentlich begonnen, vor unserer Gründung noch, für einen Verein, der für behinderte Menschen Klettern, ein Kletterangebot, also therapeutisches Klettern anbietet. Die haben wir kennengelernt über einen Freund und die haben ein Grundstück und eine Vision, dort was zu bauen. Und dann haben wir gesagt, voll cool, so machen wir. Machen wir auch einfach kostenlos, weil wir finden es gut. Und wenn man dann mal guckt, dann hat man da vielleicht 200 Stunden dran gearbeitet und hat einen riesen Unterschied gemacht, hat denen richtig was an die Hand gegeben. Ich denke mal, das wird gebaut, wenn es gebaut wird, wenn ich in Rente gehe, aber trotzdem, da passieren Dinge und da kommen Dinge in Schwung und da gibt es auch menschlich tolle Rückmeldungen und Freude auch bei uns. Wir waren dann auch oft vor Ort und haben da richtig nette Menschen kennengelernt. So, und das ist erstmal dann unterm Strich die kleinere Stundenzahl, die passiert ist, die aber den viel größeren Effekt hat. So, und das ist vielleicht auch was, was man jetzt vielleicht von diesem bisschen Extrembeispiel, aber trotzdem in die ganze Praxis, dass wir eben nicht Wettbewerbe machen wollen, wenn denn genug zu tun ist, bringen, dass tatsächlich auch die Mitarbeitenden das Gefühl haben, wenn sie was tun, dann kommt da hinten was bei raus. Und es ist nicht so, also ich habe auch einen Freund, der arbeitet bei einer Bank und der manchmal sagt er, ja, er verdient viel Geld, aber manchmal weiß er, er macht was und es landet auf jeden Fall in 2 Wochen einfach im Mülleimer. So, und das ist natürlich irgendwie was, was wir halt nicht wollen. Und genau, diesen Fadenzerstörung, die wollte ich mir nochmal hier rauslassen.
Ich weiß auch wieder, wo wir vorhin waren, aber sehr schöne, sehr schöne Erläuterung.
Ja, danke dafür.
Ja, es ist, ich glaube, es ist halt so was Grundsätzliches, dass man vielleicht auch, wenn man jetzt nochmal Richtung Gemeinwohl und Kapitalismuskritik und so guckt, da ist ja, Geld ist ja immer ein Umweg. Ne? Also wenn ich mache irgendwas, um was zu machen, um dann Geld dafür zu kriegen, um dann irgendwas zu machen, was ich eigentlich lieber machen wollte. Also jetzt ganz klassisch, ich habe ein Jahr lang einen beschissenen Job, verdiene da Geld, um dann 3 Wochen Urlaub zu machen. Dann wäre ja die Frage, ja, mach doch das ganze Jahr Urlaub, wenn das ist, was dich glücklich macht. Da musst du natürlich irgendwie finanzieren, aber das ist ja wieder die Frage, ne? Was sind die Komponenten am Urlaub, die mich glücklich machen? Ist es, dass mein Handy aus ist? Ja, gut, dann kann ich einfach das ganze Jahr das Handy auslassen. Das hat natürlich wieder Konsequenzen, aber ich glaube, so ein bisschen diese Umwege auszubremsen, wo man dann auch wieder, sage ich mal, es kommt ganz viel Dropping von Postwachstumsökonomie. Ne? Da ist man ja auch wieder, dass man einfach sagt, ne? Nicht immer das Rad immer schneller drehen, sondern einfach gucken, dass man Dinge tut, die was bewirken, die sinnvoll sind und andere Dinge, die einfach nur des Machens wegen passieren, erkennen und weglassen.
Und ich meine, da greift ja auch wunderbar die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ne? So, das geht ja genau in die Richtung, wo ich sage, das also für mich ergibt das total viel Sinn.
Großer Fan.
Ich auch, sehr großer Fan. Ja? Ich sage, das schafft den Raum, nämlich zu gucken, was macht wirklich Sinn. Ja? Und wozu ist Geld eigentlich überhaupt nur da?
Ich finde immer, das ist eigentlich einer der schönsten Punkte, um Leuten diese Abkehr vom Kapitalismus schmackhaft zu machen, weil da wird ja immer der Teufel an die Wand gemalt. Und wenn man jetzt gegen Kapitalismus ist, ist man sofort ein Kommunist, ist ja alles Blödsinn. Ja. Sondern, also, dass es eigentlich sehr, sehr viele positive Auswirkungen geben könnte, wenn wir uns abwenden würden vom Geld. Und einer davon ist, wenn man sich jetzt die Postwachstumstheorien anschaut, dann muss man auch die Wirtschaftstheoretiker anschauen, die uns heute in diesen Positionen gebracht haben. Und da gibt es den John Maynard Keynes, den kennen ganz viele, der hat 1930 gesagt, ja, in 100 Jahren, da werden wir alle nur noch 3 Stunden pro Tag arbeiten. Also 15 Stunden pro Woche. Und dann denke ich mir so, okay, wir sind jetzt 2022 und wir sind weit davon entfernt. Wir arbeiten eher mehr, ja, und beuten uns noch mehr aus. Und die Arbeit, also, ne, das ist so ein bisschen irgendwie ad absurdum. Warum ist das? Weil wir in diesem System des ewigen Wachstums uns dazu zu verpflichten, halt immer mehr von absurden Bedürfnissen zu kreieren, um Geldfluss zu erzeugen. Und wenn wir uns aber davon abwenden würden und sagen könnten, okay, hey, wir arbeiten weniger, ja, und machen die Dinge, die uns wirklich ausmachen als Menschen. Wir kümmern uns um unsere Familie, um unsere Freunde, wir pflegen unsere Eltern selber, wenn sie alt sind, wir kümmern uns um unsere Kinder, wir reparieren Dinge, wir bauen Dinge selber neu. Dann, das sind alles Dinge, die machen uns glücklich und glücklicher als Menschen. Und würde eigentlich total einfach sein. Das wäre eine Postwachstumsökonomie, würde sagen, dass wir genau dahin kommen müssen. Und es wäre nicht dieser Teufel, der an der Wand ist und dann geht die ganze Welt den Bach runter. Sondern es würde auch sehr, sehr viele positive Dinge mit sich bringen, wenn wir es richtig angehen. Und mit positiven Dingen kann man immer mehr also es gibt ja immer Verbotsdebatten und was ist denn jetzt richtig und richtig. Eigentlich, ja, mit positiven Dingen, wie heißt es, mit Speck fängt man Mäuse. Mit positiven Dingen kann man Leute davon überzeugen, dass wir das Wirtschaftssystem, das wir heute haben, vielleicht doch mal überdenken sollten. Und dass es uns als Menschen besser machen würde oder glücklicher machen würde.
Positive Visionen sind anziehend. Ja? Wenn wir immer nur über das, was man in den Nachrichten ja auch hört, wir hören ja nur das Schlechte. Ja? Also es führt bei mir dazu, dass ich sage, ich höre das nicht mehr. Ja? Ich möchte das nicht mehr hören.
Gibt es ein gutes Buch von Rutger Bregmann? Hast du es gelesen? Im Grunde gut, wo es darum geht, dass eigentlich die Menschen im Grunde gut sind und nur dadurch, dass wir ständig Negatives hören und über uns und denken und lauter Studien gibt, die irgendwie sagen, der Mensch ist schlecht, deswegen glauben wir alle, dass es der Mensch schlecht ist. Und da diese absurde Theorie des Homo economicus, der nur auf sich selbst bedacht ist und so, dass es eigentlich nicht ist und wir nur deswegen die stärkste Spezies auf dem Planeten geworden sind, weil wir kooperieren. Wir sind eine kooperierende Spezies und das macht uns aus und das macht uns stark und nicht die Konkurrenz. Das Konkurrenz ist Wildnis, sage ich jetzt mal, ja.
Absolut, absolut. Wir haben darüber mal eine Diskussion geführt, ne, was Wettbewerb eigentlich macht und Konkurrenz, ja. Und die Strategiekreise, die ich heute immer noch mache unter einem anderen Oberbegriff, da geht es nämlich um genau das, Kooperation statt Konkurrenz, ja. Und es ist unter Architekten natürlich auch durch das Wettbewerbswesen nach wie vor eine ganz starke Tendenz zum Wettbewerb, wo ich sage, damit kommt ihr nicht weiter auf lange Sicht. Ja, also da bin ich total bei euch.
Kriegt es auch sehr schwer aus sich raus, muss ich sagen, leider. Also, dass man, also es wird uns so eingetrichtert von Kindern, genauso wie, dass wir konsumieren müssen, um glücklich zu sein, ist, dass wir gegen die anderen arbeiten müssen, um uns selbst zu behaupten. Also, das ist irgendwie sowas, ja.
Es ist schwer und es ist möglich. Ja? Es braucht erstmal die Entscheidung. Also es ist ein Prozess. Es braucht erstmal die Entscheidung, so nicht mehr. Und die habt ihr ja auch getroffen. Und dann geht der Prozess los. Und dann ist es auch möglich. Ich finde es total inspirierend, hier mit euch zu reden. Und ich freue mich über jeden Menschen, der in der Architekturszene tätig ist, bei dem ich merke, hier hat ein Shift stattgefunden. Hier geht was in eine andere Richtung. Das finde ich toll.
Vielleicht um auch den Faden, also Entschuldigung, ich hätte jetzt den Faden wieder aufgegriffen, aber sag mal du erst.
Ich glaube auch eine Sache ist auch, glaube ich, dass man irgendwie auch immer wieder in sich geht und sich selber fragt, was macht mir denn Spaß oder was ist denn gut? Ich glaube, das ist jetzt gar nicht nur ein Architekturthema, das ist ja ein Lebensthema und man kommt da natürlich immer wieder an seine Grenzen oder ist unglücklich mit Dingen oder überfordert oder so. Und ein Beispiel, das mir so irgendwie total hängen geblieben ist, wir waren auf der Möbelmesse in Mailand, da sind wir ein paar Jahre immer hingefahren. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, eigentlich interessiert mich oder ziehen mich die Gerüche der Pizzerien viel mehr an, als irgendwie jetzt noch einen Tisch anzugucken. So, und das sind, glaube ich, auch so Dinge, wo man einfach dann ja auch ehrlich mit sich sein muss und dann geht man halt in die Pizzeria. So, und dieses noch ein Tisch, das ist irgendwie so mir so voll hängen geblieben, ist ja auch das. Vielleicht braucht es den halt auch nicht und vielleicht muss man das auch sich selber sagen, dass man nicht unbedingt immer das Rad neu erfinden muss, weil man der coole Architekt ist, der einfach die noch ganz neue, flashige Idee hatte, sondern auch einfach zu sagen, das ist doch eine super Lösung oder auch quasi andere Lösungen von anderen Architekten, Freunden, MitarbeiterInnen einfach zu nehmen und sagen, ja, coole Idee. Auf die baue ich auf, die entwickle ich weiter, die inspiriere ich, um sie noch besser zu machen oder so. Oder halt einfach wieder eine Pizza essen gehen. Ne? Also so dieses einfach so dieses selbstreflektierte, was ist denn gut für einen? So. So schwer es ist.
Auch das Plädoyer dafür, weniger zu machen, ist vielleicht auch noch, gehört da auch noch mit dazu rein. Also wir merken auch, also wenn man so, brauche ich nur an meine eigene Jugend zurückdenken, da gab es irgendwie so, da hatte man eine CD vielleicht von irgendeiner Band oder lass es fünf sein und die kannte man von vorne bis hinten. Und da konnte man jedes Lied mitsingen. Und heute hat man irgendwie so ein unendliches Meer an Möglichkeiten. Und es gibt ein ganz gutes Buch von Nico Pech. Das ist einer, der zu Postwachstum forscht. Und der beschreibt es so, dass heute es eigentlich so ist, dass keiner mehr Talente ausentwickelt. Weil es gibt so ein Meer von Möglichkeiten, ja, und über dem schweben wir. Und ab und zu tauchen wir mal ganz kurz ein, ja. Dann gibt es den einen Instagram-Moment oder wie man ihn auch nennen will, und der kommt dann online. Aber wir lassen uns nicht mehr auf Sachen ein. Wir machen 15 verschiedene Sportarten, wenn wir sportlich sind, nicht nur eine, und die aber richtig gut. Oder also wir beschäftigen uns eigentlich nicht mehr wirklich intensiv mit den Dingen, ja? Oder wir machen fünf Sportarten, zwei Musikinstrumente und doch noch das und das und das und das und reisen und hier und po, pi und po, und nichts davon machen wir richtig. Und das wieder zu lernen, weniger mehr zu tun, ja? Weniger Dinge mehr zu tun, eigentlich uns viel mehr bereichern, weil dann lernen wir nämlich auch wieder, dann werden wir besser in Dingen und das macht uns als Menschen aus und das macht uns als Menschen auch glücklich. Wieder den Fokus dahin zu bringen, was uns als Menschen glücklich macht und nicht als, was das Wirtschaftswachstum befördert.
Absolut. Dazu fällt mir ein, mir hat mal jemand gesagt, deine Podcasts sind zu lang, deine Beiträge, Kolumnen sind zu lang. So viel Zeit nimmt sich doch keiner mehr. Und dann habe ich gesagt, also die Leute, die das interessiert, ja, also meine Zielgruppe nenne ich sie mal, die liest das. Die anderen interessieren mich nicht. Weil ich habe gerne mit Menschen zu tun, die sich für das, was ihnen wichtig ist, Zeit nehmen. Ja, so, und ich springe nicht auf den Zug. Also, ne, ich habe mich auch bewusst dagegen entschieden. Ich mache nicht alle 2 Tage irgendeinen geilen Post ohne Inhalt, nur damit ich online sichtbar bin. Ja? Sondern mir ist es wirklich wichtig, in meiner Arbeit gehe ich tief. Ja? Und das ist auch die Energie, die ich da aussenden will. Und wer das cool findet, der nimmt sich die Zeit. Auch ein Interview zu hören, was irgendwie vielleicht 2 Stunden geht oder anderthalb. Weil ich es super finde. Deshalb mache ich das.
Es gibt auch sehr viele gute Podcasts, die lange dauern. Wenn es interessant ist, dann hört man sich's an. Ja. Jetzt wollte ich ja den Faden von vorhin wieder aufgreifen, den der Johannes mir nochmal aus der Hand gerissen hatte. Es ging ja eigentlich vorhin, wo wir uns getrennt haben und nochmal zurückgeschaut haben, ging es darum, was wir im Büro heute ob wir es anders machen oder ob wir uns in eine andere Richtung entwickeln und ob wir uns aus den Projekten rausziehen, ne? Das war die Frage, die damals war. Und da wollte ich eigentlich noch dazu sagen, also Johannes ist definitiv, entwickelt sich immer mehr als der das weiße Blatt eigentlich immer hat und immer guckt, dass der kreative Input stimmt. Bei mir ist es immer mehr, ich habe mich immer mehr auf die organisatorischen Themen gestürzt, aber eigentlich noch viel mehr auf die Themen, die nach draußen gehen. Also ich beschäftige mich sehr viel mit diesen Themen, was macht unser Unternehmen, was können wir noch mehr tun, um einen Wandel herbeizuführen? Das ist eigentlich das, was mich viel mehr umtreibt, weil ich will, das Problem, was man auch hat, wenn man sich intensiver mit dem Ganzen auseinandersetzt, dann merkt man auch, jedes Ding, was wir machen, befeuert dieses System, was ich eigentlich nicht befeuern will. Deswegen ist auch unser Punkt 1 von unserem Handbuch des gemeinwohlorientierten Bauens nicht bauen, weil wir immer hinterfragen müssen, ist das jetzt eigentlich notwendig? Es gibt natürlich diverse Notwendigkeiten, ja, das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich möchte mich gerne damit beschäftigen, dass wir wegkommen von diesem viel zu viel, ja, also auch in der Architektur. Und oder auch im Büro, aber in vielerlei Hinsicht, dass ich möchte gern wieder mehr bewegen und da deswegen ziehe ich mich immer mehr aus Projekten raus, soweit es halt geht. Ja, wir sind ein kleines Büro, so ganz geht es leider noch nicht. Aber ich möchte gerne eigentlich lieber die Themen vorantreiben. Das ist das, was mich total umtreibt und was ich auch das Gefühl habe, dass uns als auch Büro voranbringt, muss man auch sagen. Ja, das ist auch, ja.
Unbedingt, weil das braucht es. Es braucht jemanden, der sagt, was ist denn da draußen los in der Welt? Ja, und wie können wir unseren Beitrag leisten? Und als du das gerade gesagt hast, auch lieber nicht zu bauen, habe ich auch gedacht, cool, IFUB, das Architekturbüro, das nicht baut. Ja, aus Gründen, aus guten Gründen. Also ich meine, allein das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, da kannst du ja ganz viel drüber reden.
Gibt es ein super Buch, kann ich allen ArchitektInnen oder auch Nicht-Architekten nur empfehlen. Es das heißt Verbietet das Bauen von Daniel Fuhrhoff. Ist großartig und sollte eigentlich Grundlektüre in jedem Studiengang, der sich mit dem Bauen beschäftigt sein.
Ihr habt es gehört, und wenn ihr keine Studierenden mehr seid, sondern Mitarbeitende oder BüroinhaberInnen, kauft das Buch. Ich weiß, ihr habt nachher noch einen Termin. Ich habe die Zeit so ein bisschen im Blick und ich würde gerne so langsam zum Ende kommen. Und ich fände es ganz schön, Johannes, wenn du den Faden nicht aufnehmen willst, sondern hast noch eine geile andere Idee, können wir darüber auch reden. Aber ich finde es ganz schön, wenn ihr jetzt uns mal so teilhaben lasst, uns, die wir zuhören. Habt ihr so ein Bild, so eine Idee davon, wie das IFUB in die Zukunft geht? Was wollt ihr noch, wo ihr sagt, das wollen wir gerne in die Welt bringen? Das, ihr habt es ja in Teilen schon gesagt. Aber so eine kleine Vision, an der wir jetzt mal teilhaben können.
Visionen sind ja immer groß, ne? Aber
Ja, stimmt. Ich wollte es jetzt irgendwie, ich wollte den Druck rausnehmen. Ja, die große Vision. Auch ja.
ja, ich würde eher, ich weiß gar nicht, bin mal gespannt, was Bernhard für eine große Vision hat, aber ich glaube, es gibt einfach ganz viele kleine Schritte, die man gut oder falsch schlecht machen kann, da immer gute Schritte zu gehen. Eine Sache, die mich auch noch irgendwie gerade total interessiert, ist auch vor dem Hintergrund dieser Kostenentwicklungen in der Bauwelt und vor dem Hintergrund der Postwachstumstheorie ist, wie kann man denn KundInnen auch selber zu BauarbeiterInnen machen, ein Stück weit. Also, es ist ja erstmal auch anstrengend, ne? Wenn jetzt KundInnen sagen, okay, wir haben nicht so viel Geld, wir wollen auch mitbauen, ne? Musst du die auch koordinieren, die haben erstmal nicht so richtig viel Ahnung, machen es erstmal schwieriger. Aber ich male auch gerade eine eigene Baustelle. Und ich merke, irgendwie macht es Spaß, da auch so ein bisschen dabei zu sein. Es spart auch Geld, ne? Weil selbst wenn ich jetzt als Architekt erstmal ein deutlich höheres Gehalt habe als ein Maler über die ganzen Einkommensteuerthemen, schrumpft es natürlich. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, ich verdiene 50 Euro die Stunde, muss die versteuern und so weiter und dann gebe ich 40 Euro dem Maler, dann ist es am Ende wahrscheinlich sogar auf der finanziellen Ebene günstiger, ich mache es selber. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber so dieses, wie kann man denn einfach und selbst mitbauen? Da hatten wir auch für dieses Behindertenkletterprojekt auch mal ein Konzept geschrieben, was jetzt noch nicht weitergegangen ist. Dass eigentlich das Klettern ist ja ein Teil dieser Selbstbefähigung. Na, jemand, dem man es eigentlich nicht zutraut, der schafft es zu klettern. Und könnte der die ja auch sein Haus selber bauen. Es ist doch egal, ob man klettert oder ein Haus baut. Also diese quasi die Selbstbeteiligung am Häuser bauen. Das finde ich ein spannendes Thema. Da sind wir jetzt nicht besonders weit, aber das ist was, was ich in der Zukunft mir vorstelle, dass das irgendwie auch bei den Entwicklungen, die es jetzt gerade gibt am Markt, ne, wir haben eigentlich eine Verdopplung der Baukosten in den letzten 2 Jahren gehabt, wenn man es jetzt mal so total übertrieben hinstellt oder nicht mal übertrieben.
Passt auch zum Postwachstumsthema, ja? Dinge selber machen. Weniger arbeiten, Dinge selber machen.
Ja, genau. Da habe ich jetzt noch gar nicht so genau die Antwort. Also es gibt ja immer so Bauteile, das kann man einfach einfacher selbst machen. Also eine Wandheizung verlegen oder malern oder was abschleifen oder so. Wenn es jetzt an irgendwie Großstrahlträger einbauen geht oder so, dann ist man natürlich schnell an der Grenze, die gefährlich wird oder nicht funktioniert. Aber das könnte auch wieder einen Rückschluss darauf geben, naja, wie baue ich denn? Wie muss ich denn bauen, dass es so einfach ist, dass da auch Laien, sage ich mal, einen ganz guten Teil auch mitstemmen können.
Dazu möchte ich kurz was sagen, Johannes. Also es geht darum, und Bernhard, du hast es auch als Einwurf nochmal eben reingebracht, wie bringen wir die Leute dazu, ne, dass sie diese Leistung auch gerne ja, beitragen wollen? Wie mache ich Auftraggebende zu, wie habt ihr gesagt, Bauarbeitern? Ja? Und mir geht die ganze Zeit, während du jetzt geredet hast, Johannes, ein Spruch durch den Kopf von Saint-Exupéry, der zu dieser gesamten Geschichte so wunderbar passt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der sagt also so sinngemäß, wenn du ein Schiff bauen willst, dann geht es nicht darum, die Leute zusammenzutrommeln, um jetzt Material zu beschaffen wie Holz und Aufgaben zu verteilen, sondern es geht darum, die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer zu lehren. Ne? Also, da geht es wieder um. Es geht um Sehnsucht, es geht um Emotionen, es geht um Wünsche, es geht um Sinn. Ja? Also das heißt, wenn die Leute dabei mitarbeiten, ihr eigenes Haus, was auch immer, zu errichten, dann geht es ja nicht nur darum, Geld zu sparen, sondern dann steckt da ja eine ganze Haltung hinter.
Und auch viel mehr Freude, wenn man es dann fertig hat.
Auch das, genau.
Viel mehr Wertschätzung für die Dinge, die man gebaut hat. Wir haben ja auch keine Wertschätzung mehr für Dinge, die was wir kaufen, das ist nach 2 Wochen uninteressant. Was wir selbst bauen, wird ein ganzes Leben lang uns begleiten.
Ja, oder man fragt sich dann auch eigentlich viel klarer noch, auch weil man dann selber irgendwie jetzt keinen Bock mehr hat oder so, ja, mache ich jetzt dann noch eine Schicht Putz drauf, damit es ein bisschen glatter ist. So, es ist erstmal Putz, es ist Zeit und die Wand ist ja eigentlich schon ganz okay. Ich glaube, das ist dann auch schon noch auch mal eine Geschichte, die jetzt vielleicht was ich vorhin erzählt habe über diese, ich mache das eine, um das andere zu machen, um das dritte zu machen. Ich brauche eine Küche, um da leckeres Essen zu kochen, um das meinen Lieben zu kredenzen. So, und ob die Wand da jetzt Q2 oder Q3 ist, das ist doch echt grad wurscht. Kann man vielleicht auch sehen, wenn Italien ist ja so ein bisschen das große Land des Designs, aber wenn man jetzt mal in den Wohnungsbau guckt oder wenn man mal in einer Ferienwohnung ist, sehr unterirdisch, wenn man das jetzt mal vom Style, wenn man mal jetzt vom Designaspekt guckt, oder auch so italienische Küchen sind ja oft total schrottig, aber die kochen einfach gutes Essen da drin. Da gibt es ja auch so einen Spruch über die Deutschen, die kochen das Schlechteste oder auch schlechteste Rohstoffe, verkochen die in den teuersten Küchen. So, genau. Ja, wie kommen wir denn da jetzt an? Da merkt man so, ich esse gern. Aber
Vielleicht nochmal zurück zur Vision. Ich meine, grundsätzlich, wenn ich, also Vision fürs IFUB auch oder für unser Büro, ist der Postwachstumsteil tatsächlich ein interessanter, weil da habe ich, das haben wir im letzten Workshop angestoßen, auch darüber nachzudenken, was würde denn das für uns als Büro bedeuten, wenn wir uns entsprechend einer Postwachstumsökonomie verhalten würden. Was würde das für Auswirkungen haben? Da ist ja der Johannes, das, was er gesagt hat, ist ja gerade eine der Punkte davon, nämlich dass ich mehr Zeit habe, um Dinge selbst zu tun. Und da werden wir im nächsten Workshop auch drüber sprechen. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, wo etwas mehr Input reinkommen wird in die Richtung. Das finden wir super toll. Und wir wollen uns weiterentwickeln und in dem Sinne Inspiration und Teil einer Wende sein. Und zwar nicht nur der Bauwende, sondern auch einer gesellschaftlichen Wende. Das ist die Vision. Ob das jetzt mit 8 Mitarbeitenden, 5 oder 25 passiert, ist mir egal. Ich möchte gerne die Ideen und diese positiven Ideen in die Welt tragen und da möglichst eine laute Stimme bekommen. Das ist das, was ich fürs IFUB als Vision habe. Oder nicht eine laute Stimme, sondern eine inspirierende Stimme.
Und um es noch ein bisschen besser auf den Punkt zu bringen, ist, was ist in der Welt besser, wenn ihr all das umsetzen könnt?
Naja, wir sind natürlich ein kleines Rädchen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal, ich denke, bei uns arbeiten jetzt 6 MitarbeiterInnen, die ganz glücklich sind, bei uns zu arbeiten. Wir alle können davon uns ernähren, unsere Familien auch teilweise miternähren.
Johannes, verstehe ich alles, aber das ist bezogen auf euch persönlich. Jetzt gehen wir mal, ne, auf die nächste Ebene. Was haben denn die Menschen da draußen? Ich meine, es interessiert da draußen letztendlich keinen, ob ihr gerne zusammenarbeitet, ob ihr genug zu essen habt, sondern ihr bringt ja was in die Welt mit eurem Büro. Das macht ihr ja nicht aus egoistischen Gründen, sondern was hat die Welt davon, wenn ihr das reinbringt?
Im Idealfall haben wir gesündere und glücklichere NutzerInnen. Ja, das ist erstmal das, was unsere Arbeit bewirkt. Im großen Sinne, ich meine, letztendlich, ich bin großer Fan von Greta Thunberg, weil man, also nicht nur, weil ich sie als Person fantastisch finde, sondern auch, weil man sieht, dass man auch als kleines Rädchen einen großen Effekt haben kann. Und wir müssen, ja, wenn man sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die unsere Welt gerade betreffen, ja, sei es Klimawandel, Biodiversitätsverluste und ähnliches, anguckt, dann haben wir einfach, wir können nicht mehr innehalten, sondern wir müssen jetzt ins Machen kommen, ins Verändern kommen. Und wir wollen dann nicht mehr stillhalten, sondern wir wollen Teil einer Veränderung sein und die mit vorantragen und mit positivem Gefühl vorantragen. Und das ist das, was es viel wichtiger ist, als wieder ein schönes Haus zu bauen. Und jedes Produkt, was wir natürlich, oder jede Architektur, die wir machen, kann natürlich ein kleiner Baustein sein, aber an dem großen Rad drehen wir mit anderen Dingen. Nämlich, dass wir heute zum Beispiel sprechen dürfen, deswegen haben wir uns auch gefreut über die Einladung, dass wir dieses positives Gefühl einer Veränderung raustragen können, dass wir den Leuten zeigen können, es geht auch anders und es macht uns alle zu glücklicheren Menschen, anders zu agieren. Johannes hat es mal gesagt, look away from the money, look towards the people. Und das ist generell eigentlich die Botschaft, ja.
Und diese Energie ist bei mir definitiv in unserem Gespräch angekommen. Und ich bin echt froh, dass wir das gespürt haben. Und ich danke euch sehr. Und meine Fragen sind eigentlich alle beantwortet. Möchtet ihr noch was zum Abschluss sagen, Johannes oder Bernhard?
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Genau, das war eigentlich, ja. Wir sind ein Stück oder probieren ein Stück Vorbild auch zu sein oder Inspiration zu sein für andere, die vielleicht so wie wir im Berufsanfang, ich glaube, die nächste Generation ist auf jeden Fall schon weiter, als wir damals waren und viel selbstreflektierter, auch was Arbeitsbedingungen angeht, also die jungen Leute, die heute aus der Uni kommen. Aber so einfach da zu sein, um anderen zu zeigen, okay, es geht auch anders.
Vielleicht ich noch als Schlusssatz so ein bisschen, es werden ja doch diverse Leute dieses hoffentlich auch hören, was wir sprechen, um nochmal diesen Kooperationsgedanken zu unterstreichen. Also sei es KundInnen, potenzielle oder auch MitarchitektInnen, wir freuen uns über Austausch und wir freuen uns über Kooperation und wir freuen uns darüber, auch mal eine Stunde mit jemandem zu sprechen, der eine Frage hat. Wir können natürlich nicht unseren ganzen Tag danach machen, aber wenn ihr Lust habt, mit uns zu sprechen und Inspiration braucht oder auch, keine Ahnung, eine Nachhaltigkeitsberatung oder wir reden auch gerne mit Menschen, um sie voranzubringen, ohne da gleich eine Rechnung zu schreiben. Ja? Wenn wir das Gefühl haben, das ist notwendig und es tut was Gutes. Das ist so ein bisschen an alle Hörerinnen da draußen und wir freuen uns über Rückmeldungen jeglicher Natur. Ja.
Super, ich wünsche euch ganz viele Rückmeldungen und ich fand es großartig. Und vielleicht noch abschließend, wir haben am 26. Mai ein Format in die Welt gebracht, das heißt Reflektor. Da laden wir Architekten und Architektinnen ein, mit uns zu reden. Und das machen wir am 26. wieder. Und da geht es auch um Themen, über die wir hier heute gesprochen haben. Ja. Was bringe ich denn in die Welt? Wie viel von meiner Persönlichkeit fließt ein in das, was ich hier tue? Ja, was hat das überhaupt, warum mache ich das? So. Und wenn ihr Lust habt, ja, ich lade euch ein. Die Runde wächst, könnte auch ein interessanter Ort sein.
Ich bin da leider schon am Bauwende-Festival von Architects for Future in Berlin. Das ist nämlich von 26. bis 28. genau.
Da haben wir uns ja einen doofen Zeitpunkt ausgesucht.
Freue mich nämlich, ja, kann ich auch Werbung dafür machen. Ich freue mich, wenn da viele ArchitektInnen hinkommen. Da wird es nämlich genau um diese Themen gehen, aber mit sehr, sehr stark architekturbezogen. Das haben wir heute ja ein bisschen größer gezogen. Ist in Berlin und ich darf auch an einem Panel teilnehmen, was mich sehr stolz macht, dass wir da gefragt wurden. Genau.
Genau, und ich bin auf dem Weg zu einer Hochzeit, deswegen muss Bernhard nach Berlin fahren. Deswegen.
Alles klar. Dann wünsche ich euch, egal was ihr tut, an dem Tag dabei viel Freude und überhaupt viel Erfolg, was immer ihr darunter versteht. Und es hat wenig mit Geld zu tun, habe ich verstanden, auf eurem weiteren Weg. Und vielleicht sprechen wir ja nochmal. Das würde mich sehr freuen.
Danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.
Mir auch. Danke, Johannes. Danke, Bernhard.